Sebastian, ich fühle mich seltsam energetisch heute.
Tatsächlich. Geht's
dir auch so?
Ja. It's a new beginning, so ein bisschen, ne? Das bringt immer irgendwie so eine Neustart-Energie mit sich.
Ja, aber seltsame Energie, wo kommt das denn her? Seltsame Energie.
Wenn du das jetzt noch so zweimal sagst, dann mache ich mir kurzfristig so ein bisschen Sorgen, dass ich gleich einen überdimensional großen Andreas-Kopf vor mir schweben sehe. Also übertreib's nicht mit der seltsamen Energie.
Godlike Energy.
Ja,
ich finde, das war noch nicht mal ein Stimmverzerrer. Das kann ich einfach so.
Ja, Gott sei Dank. Und was wir noch können, das erfahrt ihr jetzt in dieser wunderschönen Folge von uns.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Freunde, es geht wieder los. Frisches Star Trek-Futter ist am Start und deswegen öffnen wir feierlich das Discovery-Panel zur ersten Folge der zweiten Staffel Lower Decks. Andi hat gerade den Namen schon gespoilt. Seltsame Energien oder Strange Energies, wie unsere Freunde aus Kanada dazu sagen. Auf dem Panel heute.
Andreas Thom.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Da sind wir.
Auf Kanada.
Ja, da wurde es ja irgendwie so halbwegs produziert, oder? Also zumindest die Tonaufnahmen wurden da gemacht, wenn ich das richtig erinnere.
Stimmt, ja. Wenn du dich daran richtig erinnerst, genau. Richtig, stimmt. Ja. In Kanada.
Ja, genau.
Ich hatte immer auf dem Schirm, dass die Realserien ja vor allen Dingen in Kanada gedreht werden, also Strange New Worlds.
Oh, also wird uns ja auch noch demnächst beschäftigen, ja, in absehbarer Zeit.
Und auch Star Trek Discovery.
Klar.
Star Trek PK nicht, damit Herr Stewart nicht so weit reisen muss. Aber stimmt, die Tonaufnahmen für Lower Decks laufen ja auch in Kanada.
Ja.
Kanada ist the home of Star Trek now.
Ja, so ein bisschen schon, oder? Also so ein bisschen ist es dazu geworden, habe ich auch so das Gefühl. Finde ich auch nicht schlimm. Ja.
Ich finde das überhaupt nicht schlimm, aber es könnte wieder Nostalgiker doch durchaus erzürnen oder verärgern oder wie auch immer die Feelings darüber sind. Was denkt ihr darüber? Denkt ihr darüber, ist das schlimm, dass Kanada jetzt Home of Star Trek ist?
Ich habe eigentlich nur gute Gefühle für Kanada, ohne jetzt jemals da gewesen zu sein oder allzu viel über Kanada zu wissen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die machen irgendwie gefühlt vieles richtig. So. Und es gibt schöne Städte da, nette Menschen. So, das ist mein Grundgefühl für Kanada, ohne das jetzt irgendwie belegen zu können. Vielleicht wart ihr ja mal da und könnt sagen, ob das totaler Schwachsinn ist oder ob man das so
pauschal in Kanada.
So pauschal sagen kann. Du warst mal in Kanada tatsächlich?
Ich war mal in Kanada, da war ich 12 und ich war auch ungefähr 12 Minuten in Kanada. Also ich war in der Kleinstadt Niagara Falls.
Ach.
Habe mir die Niagara-Fälle damals mit meinen Eltern angeschaut.
Ach.
Und da sind wir über so eine Brücke gelaufen und da mussten wir tatsächlich unsere meinen Kinderausweis musste ich dann zeigen.
Ja.
Und dann durfte ich nach Kanada.
Ach, das ist witzig. Ich wusste gar nicht, dass das so auf der Grenze liegt. Das war mir gar nicht bewusst.
Doch, wenn ich mich richtig erinnere, ist Niagara Falls genau, also auf der Grenze zu Kanada, genau. Aber vielleicht erinnere ich mich auch völlig falsch. Ich habe das so abgespeichert, dass ich da über diese Brücke gelaufen bin und da war Kanada. Das muss ich aber mal kurz verifizieren.
Ja,
rede du eine Zeit weiter über Kanada, über deine Erfahrung von Kanada. Wie warst du das denn? Wie hast du denn Kanada bis jetzt wahrgenommen? So, also warst du noch nicht da, ne?
Das sagte ich gerade. Ich war noch nicht da. Das hat sich leider auch nicht geändert in den letzten paar Minuten.
Muss man nochmal fragen.
Nein, aber tatsächlich, wie gesagt, tatsächlich habe ich irgendwie warme Gefühle für dieses Land. Für die USA so generell auch, ne? Also ich meine, Kanada ist auch ein Riesenland und auch die USA sind ja auch viel zu groß, um sie irgendwie über einen Kamm zu scheren, deswegen ist es ja auch unfair. Also irgendwie ist es unfair. Also aber whatever. Also ich habe kein Problem damit, dass Star Trek in Kanada produziert wird. Ich weiß, dass das was mit Kostengründen zu tun hat, ne? Also irgendwie scheint es ja günstiger zu sein, Serien in Kanada zu produzieren als in den USA. Das sagt so ein bisschen was über die Produktionsbedingungen in den USA aus, aber am Ende, wenn dadurch irgendwie qualitativ hochwertige, gute Serien entstehen können, die vielleicht noch einen Tacken besser werden, weil sie noch ein bisschen mehr Kohle für andere Sachen übrig haben oder was auch immer. Oder weil sie einfach dadurch, dass sie da produziert werden können, existieren, dann ist mir das alles recht.
Ja, mir absolut auch. Je mehr Star Trek, desto besser, weil dann ist für jeden etwas dabei, was ihm gefallen oder ihr gefallen wird. Tatsächlich kann ich jetzt gerade nochmal sagen, die größten Niagara-Fälle sind sogar auf kanadischer Seite. Also tatsächlich ist Niagara Falls eine Kleinstadt, die sowohl auf der amerikanischen als auch auf der kanadischen Seite ist. Punkt.
Gut. Aber das schon mal wieder verifiziert hier. Ja, wichtiges Wissen für was auch immer. Die nächste Kneipenrunde oder so. Dann wisst ihr das auch. Sehr gut.
Die Brücke, die da von den USA nach Kanada führt, heißt Rainbow Bridge.
Oh. Aber lass mich das nochmal ganz kurz verifizieren, jetzt gerade auch, wo du den Namen genannt hast, wo ich irgendwie fliegende Einhörner vor mir sehe. Auf der Rainbow Bridge, wo keine fliegenden Einhörner offensichtlich sind und auch keine Glücksbärchis, patrouillieren Söldner, wollte ich gerade sagen, Grenzer, also Grenzpolizisten oder wie auch immer man sie nennen mag in Kanada oder in den USA und kontrollieren Ausweise, damit da bloß niemand irgendwie rüber macht oder was?
Ja, ich muss schon sagen, also 1996 ist jetzt ein Ticken her.
Ja.
Deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau, wo denn diese Grenzpolizisten sind und ob sie denn auch immer noch da sind. Aber ich glaube tatsächlich, dass es am Ende der Rainbow Bridge ist. Also, dass man über diese Rainbow Bridge komplett rübergehen kann und dann auf der anderen Seite, also man befindet sich quasi auf dieser Rainbow Bridge in einem Land, in einem Niemandsland. Mhm. Ne? Da, weil jeweils auf den beiden Enden, dieser Brücke sind dann so Grenzposten.
Also wissen wir das endlich auch. Am Ende des Regenbogens erwartet euch eine Passkontrolle.
Grenzposten.
Ja. Schön. Schön. Mehr können wir eigentlich fast gar nicht mehr erreichen in dieser Folge, aber naja gut, wir können auch noch versuchen, über Star Trek zu reden.
Ja, wir werden auch noch über Regenbögen reden, ne?
Auch das, ja stimmt. Auch das.
Ah.
Ja. Vielleicht gehen wir vorher noch mal kurz in Medias Res.
Sehr gerne.
Weil wir ja euch aufgefordert haben, so bei der letzten Folge, wo wir das erste Mal wieder so ein bisschen das Gefühl haben, wir kommen jetzt langsam wieder in den Drive rein, wir kommen jetzt hier wieder zurück zu unseren Wurzeln, wir sprechen wieder über Star Trek, es gibt wieder Content und übrigens vielen Dank für euer wohlwollendes zur Kenntnis nehmen dieser Spezialfolge und Andis durchaus bemerkenswerter Leistung in den Roundtables. Danke, dass du das mitgebracht hast. Ja,
vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über die positive Rückmeldung, die ihr gegeben habt. Und es war auch diesmal wirklich nur positive Rückmeldung, also gar keine negative Rückmeldung. Das gibt mir ein sehr, sehr gutes Gefühl, auch wenn negative Rückmeldung natürlich auch hilft, uns grundsätzlich zu verbessern.
So, auch das wollen wir hin und wieder machen. Genau. Vielen Dank an dieser Stelle auch. Vielen Dank für Statusmeldungen, weil wir hatten ja auch mal kurz gefragt, wie es euch so geht, nachdem wir kurz geklärt haben, wie es uns so geht und das, was ihr jetzt so gemacht habt in den Wochen, in denen wir uns nicht gehört und gesehen und gelesen haben und haben auch gefragt, Entschuldigung, ich habe keinen Schluck Bier getrunken, das will wieder raus.
Prost.
Danke. Haben euch auch gebeten, vielleicht, wenn ihr Bock habt, auch mal eine Nachricht rüber zu schicken. Und das lässt sich unser Stamm- und Premium-Hörer Sebastian natürlich nicht zweimal sagen. Und er hat uns das hier geschickt.
Hallo, liebes Discovery Panel. Es grüßt Sebastian. In Bezug auf eure letzte Sonderfolge und eure energische Aufforderung, Feedback dazulassen, vielleicht ein paar kurze Anmerkungen. Mein Urlaub war insofern entspannt, als dass meine Nachkömmlinge inzwischen in der Lage sind, verlustfrei allein durch die Ostsee zu dümpeln, sodass ihr dicker Vater am Strand in Ruhe schlafen und vom Discovery Panel träumen konnte. Was die Vorfreude auf Staffel 2 von Lower Decks betrifft, möchte ich sagen, dass bei mir auf einer Skala von 1 bis 83 tatsächlich die 82 getroffen wird. Sicherlich wegen der Serie an sich, aber vor allem wegen eurer Folgenbesprechungen. Während man sich bei den Einzelfolgen von Lower Decks mit mühsamen 30 Minuten zufrieden geben muss, kann man sich ja bei euren Besprechungen auf lockere 2 bis 3 Stunden einstellen, sprich man hat bis zu 10-fachen Content für das gleiche Geld. Womit ich jetzt aber nicht sagen will, dass man sich halt durch Lower Decks durchquälen muss, um eure Folgenbesprechungen zu genießen. Denn das gilt ja schließlich auch für alle anderen Serien des Franchises. Ciao! You and me, baby, ain't nothing but Trekkies, so let's do it like they do on the Discovery Panel.
Ja, das sind wir wieder bei der Musical-Folge. Vielleicht müssen wir da nochmal drüber nachdenken bei Gelegenheit. Vielen Dank, Sebastian.
Also ich glaube, der Song wäre besser, wenn sich die beiden Verse reimen würden, oder?
Aber weil, ist es im Original nicht auch so?
Nee.
Also ich weiß nicht. Ich kann mich gar nicht erinnern. Also mich spricht's an. Also schon allein wegen des Textes. Ich bin da ganz einfach gestrickt. Ja.
Ich sprich Sebastian allein schon wegen des Namens an. Das ist auf jeden Fall immer klar. Aber ich finde es toll, Sebastian. Auch ich habe auch das Gefühl, dass du tatsächlich in der Höhle unter den Niagara Falls aufnimmst da immer deine Aufnahmen. Das klingt wirklich sehr, sehr schön hallig.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch inhaltlich möchte ich mich natürlich ganz herzlich auch im Namen von dir vermutlich bedanken für die netten Worte. Wir werden uns bemühen, dem auch Folge zu leisten. Ja, also ihr zahlt einfach mal einmal Kohle an Amazon Prime und bekommt uns obendrauf gratis. Toll, oder? Es ist Wahnsinn, toll.
Dann außer die Leute bei Patreon, die bezahlen uns auch noch.
Das stimmt, ja, die armen Schweine.
Kriegen aber dafür nicht Lower Decks bei Amazon. Also das ist leider...
Ja, umgekehrt.
Funktioniert es leider nicht.
Ja, ja, es ist ärgerlich. Da müssen wir noch
dran arbeiten. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal an die Patreonen. Wir sind gerade sehr stark dabei, euer Geld auf den Kopf zu hauen. Und das macht sehr viel Spaß, muss ich sagen.
Ja, es werden Dinge kommen. Ihr werdet sehen, wir hauen euer Geld nicht nur auf den Kopf für Shampoos und Schnittchen wie normalerweise. Wir planen gerade Dinge und Dinge werden passieren und das in gar nicht allzu weiter Zukunft. Ihr werdet davon
also es wäre mitbekommen, durchaus möglich, dass wir innerhalb der nächsten beiden Wochen nicht nur Lower Decks Folgen raushauen.
Guck mal eine an.
Schau.
Schau, schau, schau. Also dazu dann später definitiv mehr. Bin auch selber gespannt, was da alles so passieren wird. Und auch nochmal generell vielen Dank an eure Unterstützung, weil es gab tatsächlich auch Menschen unter euch, die das mit dem Aussetzen des Patreon-Monats irgendwie nicht in Ordnung fanden und die dann quasi zusätzlich dann noch auf den anderen Wegen Geld an uns haben rüberwachsen lassen, wenn wir schon Patreon ausgesetzt haben. Also vielen Dank
dafür.
Aber toll. Das ist sehr nett. Das ist wirklich sehr nett.
Das ist aber toll. Ja. Vielleicht kriege ich dann sogar Essen.
Wer weiß. Das Essen für dich ist teuer. Du isst ja nur die feinsten und schönsten Dinge. So, das
muss man ich weiß nicht, ob Qualität so mein Hauptmerk ist.
So, das hast du gesagt. Wir können euch auch an dieser Stelle einfach nur schon mal jetzt motivieren. Geht mit uns in einen Diskurs, ja. Also ich freue mich sehr darüber, wenn wir jetzt auch über die neuen Folgen wieder ins Gespräch kommen, weil das ist ja auch ein Stück weit euer Podcast. Und deswegen könnte ich auch einfach jetzt schon mal hier, ne? Also ich meine, wenn ihr könnt euch schon mal merken, wir werden jetzt gleich loslegen mit der ersten Folge und dann wisst ihr schon mal direkt quasi on the fly, während wir reden, könnt ihr euch dann schon mal überlegen, ob ihr nicht einen unserer Kanäle nutzen wollt, um direkt quasi on the fly Feedback zu geben und das hier werden sie.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Das tun wir und wir geben euch jetzt entsprechend auch Futter dafür, dass ihr dann auch kommentieren könnt. Weil wir haben einiges.
Ja, jetzt mal so vor der Folgenbesprechung abspielst. Das ist ganz neu, wirklich.
Also ich habe gedacht,
vielen Dank, liebe Anja. Ja. Vielen Dank für diesen Interruptus, lieber Sebastian. Das hat mich wirklich aufgeweckt jetzt. Ja. Und ich bin bereit, die Episode mit dir zu besprechen.
Ich habe gedacht, ich mache mal was Neues. Ja, es ist ja, wir sind ja am Anfang von Neuem. Wir sind jetzt gerade, wir gehen jetzt auf die Star Trek Autobahn. Ja, wir gehen jetzt auf die Überholspur und werden sie nicht mehr verlassen.
Fahren.
So, werden sie vermutlich nicht mehr verlassen bis weit ins Frühjahr hinein. Mal gucken, was so kommen wird. Aber es könnte so kommen, und insofern habe ich gedacht, machen wir mal ein bisschen was Neues, und wenn ihr diejenigen seid, die noch nie eine Folge von uns zu Ende gehört haben, habt ihr vielleicht diesen Social Media Hinweis das erste Mal gehört, und könnt ihr diesmal nutzen. Wer weiß, wofür es gut ist.
Ich würde mich sehr freuen. Ich würde aber jetzt anfangen, tatsächlich über diese Folge zu reden, denn es ist eine Lower Decks Folge, und das ist so ein bisschen die Überleitung vom Feedback in die Folge rein. Da es eine Lower Decks Folge ist, gibt es natürlich wieder Anspielung. Wir wissen, dass Lower Decks eine totale Meta-Serie ist, eine vielleicht die Serie für Trekkies überhaupt,
könnte man sagen. Durchaus, ja. Also vor allen Dingen halt für altgewachsene Trekkies, möchte ich mal sagen, ja, die das Oeuvre schon seit Jahrzehnten verfolgen.
Und ich habe mal wieder ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, möglichst viele Anspielungen, gerade aus Sekundärliteratur, aber auch aus meinen eigenen Beobachtungen, dann irgendwie da rauszufinden und entsprechende Folgen vielleicht auch teilweise zu nennen oder einfach irgendwie darüber zu reden, dass das in Star Trek ja schon öfter vorkam. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher, und das ist so die Verbindung zum Feedback, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich nicht alles gefunden habe, und deswegen bin ich gespannt, ob wir vielleicht in den Kommentaren auf unserer Seite discoverypanel.de eine große Sammlung von Referenzen aufmachen können, die ich jetzt nicht genannt habe.
Fände ich super.
Oder?
Weil die du nennen wirst, die sind ja dann quasi auch da, mehr oder weniger. Die sind ja im Podcast, und vielleicht, wenn es dazu sinnvollerweise noch irgendeinen Link gibt, dann findet ihr den auch bei uns in den Shownotes. Und so können wir das quasi zu einem großen Ganzen zusammenfegen, weil das ist ja das. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das ist, was am meisten Spaß macht bei Lower Decks, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, der die Serie besonders macht, ja.
Ja, es hat vor allen Dingen in der ersten Staffel am meisten Spaß gemacht, glaube ich. Mhm. Und wir müssen jetzt mal sehen, wie sich die Serie in der zweiten Staffel verändert.
Ja, also wenn sie sich verändert. Ich werde
schon dafür plädieren, genau.
Ja.
Ja, genau. Ich werde schon dafür plädieren, dass sie sehr, sehr viel beibehält, dass sie vielleicht die konstanteste Star Trek-Serie aller Zeiten ist. Liegt natürlich daran, wenn man mal dran denkt, in den alten Serien gab es irgendwie immer eine Veränderung, selbst in TOS. Ne? Selbst in TOS haben wir irgendwie zur zweiten Staffel dann plötzlich einen Chekhov geschenkt bekommen. In TNG hat sich Riker ein Bart wachsen lassen. Oder in DS9 fiel plötzlich Worf vom Himmel und die Defiant. Und,
aber natürlich auch nicht.
Gab es sowieso dann, genau.
Ja, ja. Natürlich jeder Staffelwechsel war jetzt total. Aber tatsächlich, ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, ich weiß gar nicht mehr von wem, es war auf YouTube, auch so ein wirklicher Nerd quasi, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie die Brücke jemals anders ausgesehen hat, der Enterprise D, nach jedem Staffelwechsel, was mir nie aufgefallen ist. Wirklich, es ist mir nie aufgefallen, und es sind krasse Veränderungen. Und es war wirklich irgendwie gefühlt in jeder Staffel irgendwas anderes. Irgendwie standen die Sitze anders oder irgendein Panel an der Seite wurde ausgetauscht, der Teppich ist neu oder was auch immer. Und es ist mir tatsächlich nie aufgefallen. Ich bin echt ein sehr schlechter Beobachter.
Wobei wir solche optischen Veränderungen tatsächlich in dieser Serie jetzt auch haben. Dazu später mehr. Aber ich finde so totale inhaltliche Veränderungen, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Vielleicht ist das tatsächlich die konstanteste Serie, die wir in Star Trek sehen werden.
Ja.
Es ist auf jeden Fall eine konstant qualitativ hochwertige Serie in der ersten Staffel gewesen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob sie dieses qualitative Niveau auf jeden Fall halten kann, würde ich sagen.
Dann schauen wir uns das jetzt ganz genau an, indem wir in gewohnter Manier Szene für Szene durchgehen und besprechen. Und zwar der ersten Folge der zweiten Staffel, ich sag's nochmal, seltsame Energien, heißt sie auf Deutsch, Strange Energies auf Englisch.
Genau, der Autor ist hier tatsächlich der Chefautor Mike McMahon, der wird überall wahrscheinlich als Autor angegeben sein. Eventuell sehen wir aber auch mal jemanden, der wirklich eine Folge für sich entworfen hat, aber hier steht wieder Mike McMahon dabei. Über den müssen wir im Prinzip nicht so richtig viel sagen, wenn ihr uns schon länger hört. Wenn ihr aber gerade erst einsteigt, muss man nochmal sagen, das ist der Showrunner, das ist der Headwriter, das ist ein Star Trek-Fan immer schon gewesen, der hat sogar einen Twitter-Account, TNG Staffel 8, in dem er Storylines noch
fickt. Der auf jeden Fall Es ist sehr lohnenswert. Wenn ihr den nicht kennt, ist es auf jeden Fall sehr lohnenswert, ja.
Genau. Storylines einer fiktiven 8. Staffel TNG und darüber hat er dann sogar ein Buch geschrieben: Warped, in an Engine Engaging Guide to the Never Aired 8th Season. Mhm. Englische Sprache, schwierige Sprache. Danach, also der hat
also quasi das Handbuch, das Handbuch zu einer niemals veröffentlichten 8. Staffel, grob übersetzt.
Genau. Und McMahon ist dann bekannt geworden durch die Produktionsarbeit an Comicserien, South Park, Drawn Together und zuletzt dann Rick and Morty. Und dafür hat er dann einen Emmy gewonnen und ist auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden und dementsprechend auch für diese Serie quasi engagiert worden.
Und wenn ihr noch mehr über Mike McMahon herausfinden möchtet, wir haben das ein oder andere auch erzählt in unserem oder mehr oder weniger deinem Exklusivinterview, dass du mal mit ihm führen durftest, ja. Was wir jetzt, behaupte ich, einfach mal unter dieser Folge verlinken.
Ja, das muss ich mir natürlich merken, aber dann können wir das natürlich tun. Was ich auch verlinken kann, ist ein Interview, was Reinhard Prahl für Sci-Fi mit Mike McMahon letzte Woche geführt hat. Das heißt, auch da könnte man noch mal ein bisschen was gerade über die zweite Staffel sehen. Reinhard Prahl ist ja auch ein wir haben ihn auch schon mal getroffen auf der FedCon, aber es ist ein ewiger Star Trek, also ein schon langjähriger Star Trek-Schreiber, Star Trek-Journalist quasi,
ja.
Der auch schon viele Bücher im deutschen Raum geschrieben hat. So. Genau. Jetzt muss ich nur mich dran erinnern, dass ich das alle verlinken muss. Ich pack's am besten hier immer schon irgendwie rein.
Mach das.
Damit
mach das.
Ich mich daran erinnere. So. Regie dieser Folge hat Jason Surek geführt. Mhm. Was sagt ihr Jason Surek?
Ehrlich gesagt, spontan nix. Also das ist das passiert bei ungefähr 150% der Namen, die du sagst, aber bei dem habe ich irgendwie das Gefühl, dass er mir zu Recht nichts sagt.
Ja. Absolut. Aber er hat eine Serie gemacht, die du vielleicht sogar gesehen hast, wobei du auf jeden Fall die Ursprungsserie gesehen hast, dieser Serie.
Ja.
Die Rede ist von DuckTales.
Ach was, ich dachte jetzt gerade irgendwie Good Wife, aber...
Nee, die Ursprungsserie hast du wahrscheinlich gesehen, ne? DuckTales.
DuckTales, habe ich also gesehen. Also
DuckTales, Neues aus Entenhausen.
Genau, also als kleiner Sebastian ist es ewig und 3 Jahre her, aber es hat mich sehr geflasht, weil diese folgenübergreifende Handlungsbögen, komplexe Stories, fiese Bösewichte, das Entdecken einer neuen Welt, ja.
Genau, und das ist jetzt neu aufgelegt worden.
Ach was.
2018, glaube ich, zum ersten Mal.
Guck mal
3 an. Staffeln hat das geschafft und dieses Jahr ist die letzte Staffel gelaufen. Und es soll gar nicht so schlecht gewesen sein. Es ist halt eine ganz andere Optik, deswegen ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig,
okay.
Alte Fans damit abzuholen, aber das wollten sie wahrscheinlich auch gar nicht. Sie wollten ja wahrscheinlich dann eben neue Leute abholen. Und bei der Serie hat Jason Surek sehr, sehr viel gemacht. Er hat da einerseits, war er da Storyboard-Artist, das war er auch schon bei Venture Brothers, wie viele andere, die in der ersten Staffel an Lower Decks gearbeitet haben. Eben auch bei DuckTales. Und da hat er tatsächlich auch 16 Episoden Regie geführt.
Wow, das ist eine Menge.
Bis dato seine einzigen Regiearbeiten und dementsprechend ist es erst die zweite Serie, an der er Regiearbeit führt. Aber 16 Episoden ist ja auch schon mal was.
Absolut, ja.
Ich habe leider noch nie eine Folge von den neuen DuckTales gesehen, deswegen
ich auch nicht.
Ja, kann ich nicht so richtig sagen, wie gut oder wie ähnlich das gemacht ist. Hm?
Dann ihr werdet es vielleicht gesehen haben, dann schreibt es in die Kommis, ja.
Schreibt es in die Kommis, lasst ein Like da.
Vergesst die Glocke nicht. Ja, aber ne, wenn ihr es mal gesehen habt, dann schreibt uns doch mal, ob sich das lohnt, auch als jemand, der DuckTales gesehen hat, im Kindesalter.
Wie gesagt, ich habe gehört, dass es gar nicht so schlecht sein soll. Hm. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die Folge rein, oder?
Absolut. Ich bin mehr als dabei und freue mich sehr über das, was jetzt passieren wird.
Wir sehen in der allerersten Einstellung dieser Staffel ein kardassianisches Gefängnis auf einem Asteroiden. Fängt relativ dunkel an, diese Folge, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und
Wenn ihr im Hintergrund übrigens Kindergeschrei hört,
ist, weil du auf dem Kindergarten wohnst, ne?
Ich wohne auf dem Kindergarten. Ich wohne so wahnsinnig idyllisch in der Schönstadt Köln, dass Kinder draußen auf der Straße spielen zu dieser wahnsinnig späten Uhrzeit, zu der wir hier immer wieder aufnehmen. Aber es geht leider nicht mit geschlossenem Fenster. Es ist so wahnsinnig warm heute. Das ist nicht mit geschlossenem Fenster. Also überhört das einfach, ja? Danke.
Das ist kein Problem für uns. Wir überhören das alle. In der Episode, also das Gefängnis sieht erstmal so aus, wie ein kardassianisches Gefängnis halt aussieht. Es gibt ja irgendwann diese Episoden, diese Doppelfolge, in der ganz viele Leute auf dem kardassianischen Gefängnis sind. Mir fällt aber gerade nicht mal ein, welche sie ist, weil ich es mir auch nicht aufgeschrieben habe. Ist aber auch nicht so schlau von mir gewesen. Muss ich jetzt auch mal selbstkritisch sehen.
Ich finde es gut. Selbstkritik ist, man muss immer selbstkritisch bleiben. Es ist völlig in Ordnung. Dadurch wird man besser.
Das Gefängnis ist auf jeden Fall von zwei Arten kardassianischer Schiffe umgeben, und zwar der Galor-Klasse und den kleinen Aufklärungsschiffen der Hideki-Klasse. Das habe ich mir angelesen. Ich habe keine Ahnung, wo man diese beiden Klassen schon sieht, weil ich echt nicht so der Schiffsguy bin. Aber ich wette, der Twitter-User Blariode wird uns sagen können, wo diese beiden Schiffsarten denn vorkommen tatsächlich. Mhm. Weil Larry Yoda hat sehr viel Ahnung auch von Star Trek Online, und da kommen natürlich sehr, sehr viele Schiffsarten vor. Ja. Wir sehen Mariner im kardassianischen Kreuzverhör, und zwar in einem Raum, der doch sehr an die Folge Chain of Command erinnert, aber dazu später mehr. Mhm. Sie sagt dann erstmal, dass in den Monaten, in denen sie und ihre Mutter, also Freeman, die sehen wir ja auch später, Kara Freeman, die Captain, zusammengearbeitet haben, die Grenze zwischen Captain und Mutter zu sehr verwischt wurde.
Ja, das Lustige ist halt, dass sie das irgendwie auf die Frage antwortet, so irgendwie, also es soll ja eigentlich irgendwie ein Folterverhör sein, und die Frage ist irgendwie, hast du irgendwas zu sagen, und sie fängt im Prinzip an, ihr psychotherapeutisch oder selbsttherapeutisch über ihre Beziehung also ihre Privat- und Arbeitsbeziehung zu ihrer Mutter zu reden, was glaube ich das Letzte ist, was die kardassianische Dame da hören wollte, so, aber naja, mein Gott.
Genau, hören wollen würde, wenn es denn eine reale Situation wäre.
Okay, ihr habt die Folge ja gesehen. Spannungsbogen, Mann.
Ja, wir müssen jetzt nicht wieder den künstlichen Spannungsbogen der Folge aufnehmen. Nein. Also Mariner gelingt es auf jeden Fall, sich aus ihren Fesseln zu befreien. Sie nimmt die Kardassianerin als Geisel und beginnt, sich aus dem Gefängnis herauszuarbeiten. Dabei sehen wir natürlich kardassianische Uniformen, Waffenarchitektur, einschließlich der Türkontrollen. Ich habe es in der vorletzten Folge angesprochen, dass dies alles sehr, sehr, sieht alles sehr, sehr nach Deep Space Nine aus. Ja. Beziehungsweise Terraknor, wie die Station ja eigentlich unter kardassianischer Herrschaft hieß. Also schönes Holodeck-Programm, könnte von Quark stammen. auf dem Weg trifft Mariner auf jeden Fall ein Hologramm von Bäumler. Mhm. Und das Hologramm bittet sie, ihn freizulassen. Und Mariner sagt, nee, ich bin immer noch sauer. Hier, du, Beförderung zur Titan hast du angenommen, ohne dich zu verabschieden.
Und das ist auch so der erste Hinweis darauf, dass es eine Projektion, eine Holodeck-Simulation sein könnte. Ne?
Genau, aber es ist auch ein erster Hinweis darauf, dass Mariner tatsächlich sehr verletzt ist. Und das mussten wir nicht unbedingt so erkennen am Ende der ersten Staffel, als Bäumler dann da befördert worden ist.
Es ist auch die Frage, ob sie das mit dem echten Bäumler oder dem echten Bäumler so kommuniziert hätte.
Ja, mit Sicherheit nicht.
Ja.
Nein, nein, das hätte sie nicht gemacht.
Ja.
Hologramm Bäumler ruft dann noch der hinterher, dass die Kardassianer ihm ständig Lichter zeigen. Das hat mich sehr gefreut. Mhm. Also im Zusammenspiel mit der gesamten Architektur dieser Einrichtung und diesem Verhörraum und sowas ist das natürlich eine Anspielung an Chain of Command.
Ja.
Diese Folge, in der Picard von den Kardassianern entführt und gefoltert wurde und die Kardassianer versuchen, Picard glauben zu lassen, dass es 5 Lichter vor ihm gibt, obwohl es nur 4 sind. Übrigens, in diesem Verhörraum sind es 5.
Das
sind 4 unten in einer, das sind 4 unten in einer Reihe und oben ist es noch 1.
So. Geil.
Okay. Und man könnte jetzt dafür plädieren, dass es 4 sind, aber es sind eigentlich 5. Und das ist
schön.
Auch schon wieder eine sehr, sehr schöne Anspielung. Lower Decks hat sich schon öfter auf Chain of Command bezogen, unter anderem relativ häufig in Much Ado About Bäumler, viel Lärm um Bäumler. Da hat Mariner erstmal so gesagt, ja, da gab's so einen zweiten Captain, der dazugekommen ist, und Mariner hat erstmal gescherzt, ja, braucht die Cerritos jetzt einen Jellico? Ne? Also der Jellico ist der Ersatzkapitän, der gekommen ist, weil Picard ja da auf Mission war.
Ein so semi-sympathischer Typ.
Ja, also es gibt ja so ein paar Leute im Umfeld dieses Podcasts, beziehungsweise im weiteren Umfeld dieser deutschen Star Trek Community, die Jellico sehr, sehr abfeiern, gerade für seinen Wortwitz. Ne?
Ja, aber er hat halt, ich meine, es ist mir natürlich auch klar, dass wenn man da jemanden hinsetzt, dass der sich dann auch vom PK unterscheiden muss, so, aber ich als jemand, der sehr zu Hause gewesen ist in dieser PK Enterprise, habe sehr gefremdelt mit dieser Situation.
Ja. Wir haben aber noch eine Anspielung in dieser Much Ado About Bäumler-Folge auf Chain of Command, nämlich Freeman, Shax und Ransom, die in diesen schwarzen Anzügen die ganze Zeit rumlaufen. Mhm. Und Tandy hat dasselbe gemacht in der Folge Veritas. Das heißt, es gibt schon verschiedenste Anspielungen auf Chain of Command. Wenn ihr nochmal irgendeine Folge gucken wollt, es gibt zwei Folgen, die ich euch empfehlen würde, auf Basis für diese Folge euch nochmal nachzuschauen. Das ist einerseits TNG Chain of Command und andererseits den ursprünglichen Piloten, ne?
Ach so, ja.
Where No Man Has Gone Before,
ja.
Von TOS.
Ja.
Relativ wichtig auch dafür. So. Ja, Mariner beamt dann an Bord der Miranda-Class USS Macduff und sprengt ihren Weg aus dem Gebäude. Das hatten wir im Trailer gesehen. Wir haben uns noch gefragt, ja, wie kommt denn die Macduff jetzt ins Spiel? Okay, es ist ein Holo-Schiff.
Ja.
Und wir sehen dann natürlich, als bei dieser Verfolgungsjagd ganz, ganz viele Schiffe in diesem speziellen Hangar, der da liegt.
Die alle in die Luft fliegen.
Genau, und da sehen wir so Delta-Flyer-mäßige, also ja. wie das Ding, Tom Paris und Harry Kim gebaut haben im Delta-Quadranten. Mhm. Ne? So sahen diese kleinen Shuttle-Schiffe da aus. Dann Jemadar-Jäger sehen wir, einen romulanischen Warbird aus der Nemesis-Ära, einen romulanischen Warbird aus der TOS-Ära tatsächlich und noch ein paar Kampfflugzeuge der Föderation. Also da ist auch wieder sehr, sehr viel Kanon, was wir da tatsächlich in diesem Hangar sehen. Aber es ist natürlich alles simuliert. Dementsprechend wissen wir auch nicht, ob der Delta-Flyer zum Beispiel jetzt in Massenproduktion gegangen ist, ne, ja. nachdem die Voyager zurückgekommen ist, ne, aus dem Delta-Quadranten. Wer weiß das schon?
Wer weiß das schon? Ich nicht. Vielleicht in Star
Trek USS Online. USS Macduff ist auch sehr, sehr schön. Ist Miranda-Class-Schiff. Mhm. Sehen wir zum ersten Mal in Zorn des Khan. Mhm. Da ist es die Reliant. Ne? Die ist ein Miranda-Class-Schiff. Und in dem Film hat man ja auch gesehen, dass man so ein Schiff relativ gut stehlen kann. Die Brücke ist total identisch. Das ist extrem danach gestaltet. Also nach der Reliant in Zorn des Khan. Mhm. Da kann man wirklich auch teilweise dieselben Schaltpanels sehen. Ach, witzig. Auf dem Macduff.
Ja. Ist auch ein bisschen gemütlicher, ne? Also es ist so ein bisschen
kleineres, ne?
Genau, ein bisschen cozy alles da, ja.
Und Mike McMahon hat im Jahr 2020 gesagt, dass die Cerritos sich auch von der Reliant hat inspirieren lassen. Also zumindest das Außendesign. Mhm. Das heißt, er nimmt hier quasi zum zweiten Mal die Reliant als Vorbild für ein Schiff. Macduff habe ich mir jetzt angelesen, könnte sich auf einen TNG-Charakter beziehen, nämlich Kieran Macduff aus der Episode Conundrum. Mhm. In dem, da hat die Crew eine vorübergehende Amnesie und Macduff manipuliert sie dann, um einen Krieg zu führen, in den sie nicht verwickelt sein sollen eigentlich. Okay. Ich erinnere mich überhaupt nicht an diese Episode.
Da sagt mir gerade auch nichts. Mhm.
Ja, aber dann wird plötzlich dieses Programm unterbrochen durch Jennifer. Jennifer ist wieder da. Jennifer, die Andorianerin, die haben wir im Finale der ersten Staffel gesehen, No Small Parts. Da rennt Mariner durch die Hallen und schiebt sie aus dem Weg und sagt, move, Jennifer. Wir hätten jetzt nicht erwartet, dass eine Andorianerin Jennifer heißt, aber sie heißt jetzt halt so. Ich glaube, damals wurde auch gesagt, dass es eine Erfindung von Tawny Newsom, der Sprecherin von Mariner, war, dass sie einfach irgendwas gerufen hat. Und so ist es halt jetzt
musste,
in den Kanon übergegangen.
Da musste sie gezeichnet werden quasi.
Oder genau, es gibt jetzt diese Andorianerin Jennifer.
Das ist schon ganz geil. Ja, nicht so ganz beliebt bei Mariner.
Nee, genau. Einerseits, weil sie jetzt stört, andererseits, weil sie die Botschaft übermittelt, dass Freeman Mariner sehen möchte. Und drittens, weil Jennifer auch sehr, sehr uninspirierten Workout mit Yoga machen möchte gerne.
Ja, ne, in und damit erfahren wir auch quasi den eigentlichen Grund für diese Simulation, die sie da gerade macht. Mariner will eigentlich hier so ein bisschen Workout-mäßig unterwegs sein.
Genau, und sie macht dann nachher auch so ein paar Kniebeugen irgendwie am Schaltpult.
Was die kardassianische Gefängnisaufseherin hart irritiert.
Aber hier waren ganz, ganz tiefer Cut meiner Meinung nach drin in die Star Trek-Geschichte. In der Antwort, die Mariner oder Mariner sagt dann sowas zu sich selbst. Mhm. Die sagt nämlich, ich weiß, wir sollten keine zwischenmenschlichen Konflikte haben, aber ich hasse diese Andorianerin wirklich. Mhm. Kennst du das Roddenberry-Paradigma für TNG?
Das Roddenberry-Paradigma? Nee.
Also eines dieser Roddenberry-Paradigmen war, dass in TNG vorgegeben worden ist, dass die Sternflotten-Offiziere keine Differenzen untereinander haben sollten.
Ah, okay.
So. Und darum, mehrere Autoren hat das in den Wahnsinn getrieben. Ronald D. Moore hat das mal gesagt. Jerry Taylor hat das mal gesagt. Ne? Mhm. Die haben gesagt, das war fürchterlich, weil schreib erst mal irgendwelche spannenden Geschichten, teilweise in Bottle-Episoden, wo du irgendwelche Leute die ganze Zeit untereinander hast, ohne dass die Differenzen untereinander haben.
So. Ja, es ist ja auch irgendwie, also es ist ja auch völlig, finde ich, unnatürlich am Ende irgendwie. Und das ist ja auch das, was so in so einer Serie, wenn es gerade um eine Crew und das Wachsen einer Crew geht, oder ne, also das Entwickeln einer Crew ja. geht, irgendwie sich erstmal sehr, sehr künstlich anfühlt. Also ich, ne, das ist, wir sagen ja immer, dass die Enterprise D eine große heile Weltgeschichte ist, so, ne, aber es gibt ja schon dann am den einen oder anderen zumindest kleinen Konflikt, und das Ganze ohne Konflikte zu machen ist ja auch ganz schön lame, ne?
Ja, aber Roddenberrys Idee war eben, das ist der Advanced Human, der hat keine Differenzen mehr untereinander und dementsprechend muss das so geschrieben werden. Ja, und ich finde, das ist hier eine Anspielung darauf, ne? Ich weiß, wir sollten keine zwischenmenschlichen Konflikte haben.
Ja, jetzt wo du das so sagst, ja. Könnte auf jeden Fall. So ist auch witzig.
Ja. Genau. Und Mariner trägt hier Schweißbänder und Turnschuhe, auf denen steht Starfleet.
Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja,
also da ist so ein Starfleet-Logo an der Seite. Das ist sicherlich ein Cosplay, was wir jetzt auf Conventions sehen werden. Vielleicht jetzt gerade schon in Las Vegas. Die läuft ja gerade, die Star Trek Las Vegas Convention. Aber definitiv wird es auch bald im Shop sein. Ne? So Schweißbänder und Turnschuhe von Starfleet.
Finde ich gut. Also ne, so Schweißbänder sind ja eh wieder in. Ne? So ein Schweißband könnte ich mir auch noch umbinden irgendwo.
Ja, sehr, sehr gut. Ich sehe dich auch damit. Ich finde, du kannst das tragen.
Ich sehe mich auch damit, auf jeden Fall. Da sind wir uns einig.
Ja. So, und dann gehen wir in den Vorspann. Wir haben einen etwas neuen Vorspann. Ist dir irgendwas aufgefallen?
Ich hatte tatsächlich mich auf Twitter schon ein bisschen spoilen lassen, dass der Vorspann neu sein soll, aber ich muss gestehen, da mein Hirn ja nicht das Beste ist und ich mich gar nicht mehr so richtig, also ich konnte mich natürlich an den alten Vorspann erinnern. Ich habe irgendwie das Gefühl, er war kürzer. Ich habe das Gefühl, irgendwie ist beim alten Vorspann mehr passiert, bevor dieser Asteroidenschauer kam, aber wahrscheinlich ist das gar nicht so. Ich habe kurz überlegt, ob wir diese Borg-Szene immer schon gesehen haben. Aber ehrlich gesagt, das wäre jetzt mein Tipp darauf, dass wir vielleicht die Borg-Szene vorher nicht gesehen haben, aber mein Hirn ist so schlecht, dass ich das wirklich, vielleicht habe ich mir das auch 10-mal angeguckt und habe es wieder vergessen.
Ja, aber du hast so ungefähr eine richtige Vermutung, denn wir haben diese Borg-Szene zwar gesehen, aber wir haben sie anders gesehen. Da waren Borg und ein paar romulanische Warbirds ja. bei dieser Szene. Jetzt sehen wir dieselbe Schlacht, aber mit Packlet-Schiffen. Ah. Und klingonischen Bird of Preys oder Warbirds und tut mir leid, ich verwechsel das immer. Und ein paar weniger Borg. So.
Ich verstehe.
Die Packlet-Schiffe werden Battle Harpies genannt, habe ich mir angelesen. Finde ich auch ganz interessant. Und das ist nicht die einzige Änderung. Auch die Cerritos selbst, die hat ein paar kleinere kosmetische Änderungen erfahren. Mhm. Das hat Jörg Hillebrand auf Twitter schon sehr, sehr stark auseinandergenommen. Der interessiert sich immer sehr, sehr für die Optik von Schiffen. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also zum Beispiel das Deflektorschild ist neu gemacht worden und die Warp-Gondeln sind auch ein bisschen länger und sowas. Also die Cerritos ist ein bisschen kosmetisch verändert worden. Ergibt aber auch durchaus Sinn, denn die Cerritos ist ja zum Ende der ersten Staffel vollkommen zerschossen worden.
Ja, das heißt, jetzt haben sie ein bisschen getuned wieder zusammengebaut.
Genau, es gibt einen Refit quasi. Es gab es auch immer in den Filmen, gab es auch mal einen Refit und jetzt haben wir auch wieder einen Refit der Cerritos. Und Ihr könnt jetzt gerne mal wieder eine Minute überspringen oder sowas, denn ich habe jetzt noch wieder einen kleinen Spoiler hier drin.
Mhm.
So, ich mache jetzt gleich wieder ein schönes Geräusch und dann habe ich wieder eine Minute Zeit, um mit dir darüber zu reden.
Okay, ja? Du stoppst die Zeit, ja?
Okay, ich stopp die Zeit.
Ja, also, ne, damit es klar ist, wenn ihr nicht gespoilt werden wollt von irgendwas, was Andreas vielleicht vermutet, man weiß es ja nicht so ganz genau, dann überspringt bitte dann genau 60 Sekunden, dann seid ihr wieder safe.
Ab jetzt.
Gott.
Ja, aber ich kann auch erstmal ein bisschen lachen, weil es ist auch nicht so viel, was ich da erzählen muss.
Okay.
Aber der Name Fred Tatasciore oder Tatasciore, so, ist im Vorspann. Und das ist der Sprecher von Shax.
Aha, guck mal einer an.
So. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Es gab ja die Vermutung schon, dass er, ne, also.
Ja, man sah ihn im Trailer irgendwo stehen. Und, wer, und zwar zusammen mit Kayshon, beziehungsweise mit einem Tamarianer, der wahrscheinlich Sicherheitsoffizier wird. Das heißt, ich bin sehr, sehr gespannt, ob Shax wiederkommt oder wie das denn gelöst werden wird.
Hm.
So.
Spannend.
Aber wir können nur spekulieren. In dieser Folge sehen wir ihn definitiv noch nicht.
Definitiv, so. Ja.
Und in 5 Sekunden ist diese Minute auch schon wieder vorbei.
Ja. 3, 2, 1.
So, und jetzt sind wir wieder zurück und sprechen jetzt nicht mehr über das, was ich gerade eben gesagt
habe. Nie wieder.
Nie wieder. Vielleicht in der nächsten Folge, wer weiß.
Wer weiß.
Mariner, sehen wir nach dem Vorspann, bittet Freeman in ihre Bereitschaftsraum, ob sie noch ein paar Gebäude reinigen darf, bevor die Cerritos weiterfliegt.
Genau, sie sind wieder in so einer Second-Content-Mission unterwegs.
Content?
Contact-Mission unterwegs auf irgendeinem Planeten mit komischen BewohnerInnen.
Apergos heißt der Planet, genau. Haben wir bis jetzt noch nie gesehen.
Und ich ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was sie denn da irgendwie, also was ihre Hauptmission ist. Also es geht ja irgendwie um ein paar Kisten und aber da können wir ja gleich drüber sprechen, aber Mariner hat auf jeden Fall wieder eigene Pläne.
Naja, die Hauptmission wird ja nachher dann quasi, also ich weiß nicht, was sie sonst noch so gemacht haben, aber die Hauptmission war ja jetzt, denen noch eine Nummer zuzuteilen, die quasi dann immer angerufen werden kann. So, ne? Also wenn man Kontakt mit denen aufnehmen möchte, brauchen die eine Nummer, die im Register aufgenommen wird und die müssen sich jetzt noch aussuchen.
Aber sie hatten ja auch da so irgendwie, hatten ja auch ein paar Kisten stehen und so ein Krams, also ich hatte irgendwie das Gefühl, die machen danach, aber ist ja auch egal, ist ja völlig wurscht, also um die Nummer geht es ja vor allen Dingen, genau.
Genau, es geht jetzt hier darum, dass Mariner gerne mit Schallduschen quasi, also beziehungsweise es sind hier keine Schallduschen, sondern so Schall-Powerwasher, würde sie gerne noch ein paar Gebäude reinigen, weil die Leute das halt durch die Industrialisierung alles ziemlich zerstört haben und Mariner möchte ihnen zeigen, wie man das reinigen kann.
Ja, so. Also alles dreckig und düster und so, ne? Und sie hat die Hoffnung, dass wenn die sehen quasi, dass das ganz einfach ist, dass die Welt dann wieder in einem neuen Glanz erstrahlt und die alles sauber machen.
Ja, genau. Hast du eigentlich gesehen, dass Freeman auch in ihrem Bereitschaftsraum Ships in a Bottle hat? Also Flaschenschiffe quasi oder so Schiffsmodelle und so?
Nee, tatsächlich habe ich auch nicht drauf geachtet. Ach, ich achte immer zu wenig auf Details. Ich musste wieder reinkommen in das Lower Decks Detail gucken. So.
Aber. Wobei nicht alles da irgendwie verwertbar war, was sie da zum Beispiel im Schrank stehen hatte. Das ist bei anderen Stellen anders.
Mhm.
Naja. Freeman sagt dann, ja, kann ich dir offiziell nicht zulassen, aber als deine Mutter gebe ich dir die Erlaubnis. Ne, das ist offensichtlich jetzt deren Deal. Ne? Offiziell gehen die Sachen nicht. Inoffiziell kann sie Mariner immer wieder zu solchen Missionen schicken.
Was natürlich ein bisschen lame ist, weil Mariner das vorher ja alles quasi hinter ihrem Rücken gemacht hat und jetzt so zumindest mit indirekter Duldung. Ja, es ist halt so.
Macht nicht ganz so viel Spaß, ne?
Ja, es ist halt irgendwie ja nicht mehr so. Ja, nicht mehr so rebellisch, ne, wenn Mama sagt, ja, mach halt.
So, was haben beide nicht gemerkt? Dass Ransom im Raum ist. Steht nämlich irgendwo in der Ecke. So, Commander Jack Ransom, eigentlich erster Offizier, aber offensichtlich hat er nicht mehr so viel zu melden und das findet er auch sichtlich doof, dass er nicht mehr so viel zu melden hat, seit Mariner so viel Zeit in Anspruch nimmt.
War offensichtlich auch nicht das erste Mal, dass sie ihn vergessen haben, sagt er dann noch oder deutet er dann auch so irgendwie an, ne?
Ja, und Freeman autorisiert nicht nur die Mission, sondern fordert Ransom auch noch auf, sicherzustellen, dass Mariner alles hat, was sie braucht. Also, Ransom wird hier sehr, sehr schlecht behandelt und das sollte nachher noch Folgen haben.
Ja. Vielleicht zu Recht, Mariner, könnte man sagen. Ne?
Genau. Ja. Ja, man wird Ransom in dieser Folge auch sehr, sehr stark in Schutz nehmen müssen. Das müssen wir jetzt schon mal im Hinterkopf haben. Mariner macht sich auf jeden Fall ziemlich lustig über ihn noch, als er dann wütend abläuft. Ne? So.
Ja, genau. Er kriegt noch, obwohl die Situation eh schon beschissen ist, kriegt er noch einen drauf hinten, ja. Hm? Und hinter Kopf finde ich auch ein gutes Bild an der Stelle. Kopf, ja. Kopf, ja.
Ja. Mariner geht dann zu ihrer Koje im Mannschaftsquartier. Ne? Mhm. Sie ist auf jeden Fall immer noch in den Lower Decks, wo sie schläft. Um dann ein persönliches Protokoll über ihre Interaktion mit Ransom zu führen, weil das muss sie sich schon merken. Das war so toll, das muss sie sich merken,
wie sie den nochmal beleidigt hat. Genau. Ja. Ja, das ist ja auch eine etwas, diese Beziehung zwischen den beiden ist ja auch nicht so ganz irgendwie, nicht so ganz durchschaubar. Ja.
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 Also wir hatten ja in der ersten Staffel zwischenzeitlich mal gedacht, dass die schon eine gewisse Faszination für Ransom hat, aber ich glaube,
man weiß es nicht so ganz genau. Ne? Also irgendwie, wir hatten ja schon das Gefühl, sie findet ihn zumindest cool. Kann man kurz irgendwie nochmal vielleicht drauf kommen in dieser Folge, aber eigentlich behandelt sie ihn ziemlich scheiße. Was natürlich jetzt nicht
der... Oder Ransom findet sie cool.
Ja, aber auch da gibt es wenig Anzeichen irgendwie für.
Na gut, er rettet ihr das Leben, ne?
Ja,
aber gut, da sind wir noch nicht.
Ja.
Erstmal sind da in den Lower Decks auch Tandy und Rutherford, ne? Da waren ja Tandy und Sam Rutherford, die Freunde mit Fähnriche quasi von Mariner. Und die benutzen jetzt alle Bäumlers ehemalige Koje als Lager.
Das sieht aus wie Sau, ja. Bäumler hätte es nicht so geil gefunden, sagt dann auch einer der dreien. Ich weiß gar nicht mehr wer und man kann es nicht so richtig vorstellen, wie scheiße er es finden würde, ja.
Aber da liegen dann sehr, sehr schöne Sachen, die wir alle schon gesehen haben. Also zum Beispiel diese Tasche mit den T-88-Scannern. Ne? Mhm. Die haben Tandy und Rutherford in der ersten Staffel gestohlen. Ne? Mhm. Von irgendeinem Schiff, was mit angedockt war, quasi an die Cerritos. Wir sehen dann noch Mariners Buttlet aus der allerersten Folge. Eine Flasche romulanischen Whisky, das haben wir auch schon bei Mariner gesehen. Wir sehen dann 3D-Schach. Also sehr, sehr viel Star Trek-Scheiß, der da rumliegt.
Ja.
Freut mich. Ja. Ja, dann überlegen alle, wie aufregend es sein muss, unter William T. Riker zu dienen. Mhm. Und ehrlich gesagt, hier hätte ich jetzt schon den ersten Wechsel auf die Titan und Panik von Bäumler erwartet.
Ich habe auch gedacht, dass wir ihn früher zu Gesicht bekommen. Das wäre ja auch der perfekte Moment gewesen. Ne? Kurzer Cut. So, ja. Aber nö, ist nicht.
Ist nicht. Allgemein, Bäumler fehlt sehr in dieser Folge, finde ich.
Ja, also es ist, Ja, also auch als Gegenspieler oder Mitspieler von Mariner so, ne?
Ja.
Ja.
Aber während sie sich unterhalten, bekommt Rutherford auf seinem Pad eine Bestätigung über ein Date mit Fähnrich Barnes. Mhm. Und wir denken alle, und es denken Tandy und Mariner auch, Moment, Fähnrich Barnes, da war doch schon was vor einem Jahr. Mhm. Tandy erinnert ihn auch daran, hör mal, du hattest letztes Jahr schon Dates mit Fähnrich Barnes und das hat nicht geklappt.
War richtig scheiße.
Und Rutherford, genau, und Rutherford sagt, ja, jetzt haben wir aber schon mehrere Dates gehabt und es läuft alles glatt. Ne?
Ja.
Sehr, sehr schön, dass am Anfang dieser zweiten Staffel quasi der Anfang der ersten Staffel wieder aufgenommen wird. Ne? Die Folge Second Contact.
Ja, und Mariner sagt ja auch irgendwie sowas dann wie, ich habe das Gefühl, ich habe diesen Satz hier irgendwie schon mal gesagt.
Genau, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, genau.
Genau, da verabredet sich Rutherford schon zum ersten Mal mit Barnes und das geht fürchterlich schief. Aber Rutherford hat ja sein Gedächtnis verloren, deswegen erscheint ihm das alles neu, ne, diese Beziehung mit Barnes. Ich frage mich nur, warum Barnes das nicht neu erscheint.
Ja, das stimmt allerdings. Vielleicht nimmt sie einfach die Gelegenheit nochmal wahr und denkt, naja gut, er hat das Gedächtnis verloren, jetzt will er nochmal und ich fand ihn damals schon irgendwie ganz cool, jetzt mache ich nochmal mit.
Ja. Scheint so.
Ja, und funktioniert ja auch, ne? Drittes Date, glaube ich, sogar schon, ne?
Ja, Tandy scheint auf jeden Fall besorgt zu sein, dass Ruthers Verhalten so abwegig für sie erscheint, ne?
Ja.
Und außerdem mag Rutherford jetzt Birnen. Oder wie du sagst,
Erbsen. Dank meiner kontrolliert guten Englischkenntnisse, genau.
Genau, also der kann überhaupt nicht mehr aufhören, Birnen zu essen. Es liegen auch noch mehrere auf seiner Koje, er ist immer dabei quasi. Ich habe mir noch was angelesen.
Ja.
Das könnte tatsächlich noch eine Doctor Who-Referenz sein.
Ach.
Es gibt nämlich eine Folge, in dem Dr. Who's Gedächtnis gelöscht wird. Die Folge heißt Human Nature.
Aha.
Und da bittet der Doktor Martha Jones, lass mich nie eine Birne essen, denn ich hasse die. Und es gibt verschiedenste Episoden, in denen der Doktor sagt, dass er Birnen hasst. Also auch noch Twice Upon a Time oder Hell Bent.
Das ist ja geil.
Sowohl der Doktor von David Tennant gespielt, als auch der von Peter Capaldi.
Witzig.
Vielleicht ist es eine Doctor Who-Anspielung, ich weiß es nicht.
Mhm.
Aber ich habe auch Doctor Who eben nicht genug gesehen. Nur ein, zwei Folgen mal.
Ich gar nicht. Ich bin ja völlig raus, tatsächlich. Also es muss ja irgendwas dran sein, weil es ja doch sehr viele Fans dieser Welt gibt, ne? Oder dieses Universums gibt.
Ja.
Ich bin da auch total raus. Aber das klingt ja so, als wäre das schon, also es läge das schon ziemlich nahe, als wäre das eine Referenz mit Gedächtnis gelöscht und Birnen.
Ja, also dass es ausgerechnet Birnen sind, das ergibt natürlich an der Stelle vielleicht Sinn.
Ja.
Wer weiß, was denkt ihr? Ist das eine Anspielung oder ist es keine? Was sagen die Whovians da draußen, ne, die Dr. Who-Fans? Können ja mal unter diese Folge schreiben. Mariner glaubt auf jeden Fall, dass eine kürzliche Verletzung seiner Persönlichkeit beeinflusst haben könnte. Und sagt dann Tandy, ja, aber wenn es dich doch stört, dass er mit Barnes zusammen ist, dann red doch mit ihm. Ne? Und Tandy sagt, nein, also das ist ja nicht das Problem. Ne? Ich habe nur Angst, dass der krank ist, dass der einen synthetischen Gedächtnisverlust haben könnte. Das ist eine ganz, ganz seltene Erkrankung, die Menschen mit neuen kybernetischen Implantaten betrifft.
Hat er noch eine schöne Grafik irgendwie, die sie dann zückt auf dem Pad und erklärt dazu noch eben schnell, dass das Resultat dann irgendwie ist, dass das Hirn durch die Nase rausläuft. Okay, cool.
Genau. Und da will sie ihn jetzt vorretten, ne, vor diesem, wie ist die Abkürzung, SDH, glaube ich, ne?
Ja, es wurde auch 30 Mal falsch gesagt, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, genau. Und das nimmt sie sich jetzt vor. Ja, sie will ihn retten.
Ist ja erstmal eine nette Geste, ne?
Genau. Wir gehen nochmal in die A-Handlung. Auf Apergos lässt sich der Apergosian High Leader relativ viel Zeit, so eine Liste von Subraum Kommunikationsnummern durchzusehen. Findet er auch alles doof. Die eine erinnert ihn an seine Ex-Freundin und ja, keine Ahnung. Und Ransom sagt immer, ah, komm, es ist völlig egal. Wir werden irgendwann nur noch sagen, so ruf Apergos und dann ja, macht der Computer den Rest. Diese Zahl spielt keine Rolle. Ja. Nein, die Apergosianer haben eine tiefe Beziehung zu Zahlen und deswegen ist es von großer Bedeutung.
Ja.
Ja, also braucht Ransom mehr Pads. So. Denn er braucht ja mehr Auswahl bei den Zahlen und Mariner soll ihm die Pads besorgen. Mariner will das aber nicht, stellt sich weiterhin doof an. Ransom wird sauer. Im Endeffekt bringt Stevens ihm die Pads und Ransom sagt, Stevens, hau ab. Ne? Stevens ist nämlich verehrt Ransom. Noch viel mehr als in der ersten Staffel, habe ich das Gefühl gehabt.
Also ne? sein quasi sowas wie persönlicher Assistent oder sowas. Ne? Also er ist
Stevens hat doch auch irgendeine Rolle im Schiff, eine relativ hohe Rolle, oder?
Ja, aber was ist man denn, wenn man dem ersten Offizier zuarbeitet? Das ist wahrscheinlich irgendein Lieutenant
das?
Commander.
Ich glaube nicht, dass er das macht. Ich glaube, der hat eigentlich noch eine wichtige Rolle.
Ja. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ehrlich gesagt.
Der findet
den einfach nur geil.
Der findet den auf jeden Fall geil, ja. Aber ich meine, der hat auch irgendeine Rolle.
Ich habe aber auch nicht auf seine Abzeichen geachtet, weil eigentlich wäre das ja der prädestinierte Job für Mariner gewesen als Fähnrich, die ja sonst immer den ganzen Scheiß quasi
erledigen. Also Stevens ist erstmal Lieutenant Commander.
Ja.
Command Division Officer, ja gut, okay, er ist in der Command Division, das heißt, er wird schon Ransom zuarbeiten, aber er ist halt auch Lieutenant Commander, also das ist jetzt nicht irgendwie ein Lakai oder so.
Nee, wie gesagt, also Pads wie Data. Holen, genau, Pads holen, das wäre eher Mariners Job gewesen irgendwie. Ne? Genau. Aber naja, gut.
Ist aber auch wieder so ein kleiner augenzwinkernder Kommentar auf die TNG-Zeit, ne? Dass jede einzelne Information auf einem Pad gespeichert werden muss. Genau. Ne? Man konnte sich damals einfach nicht vorstellen, wie Netzwerke funktionieren.
Ne? Nee, oder wie ein Dokument mit mehreren Seiten angezeigt werden könnte. Hätte einfach runterscrollen können. Nee, es braucht ein neues Pad dafür. Er hat ja schon zwei in der Hand, was schon total absurd ist. Ne? Und dann,
aber es ist immer wieder super, ne? dass sie wirklich denken, okay, jedes Buch zum Beispiel muss auf einem Pad gespeichert sein.
Ja, genau.
Deswegen hat man ganz viele Pads im Regal stehen. Gut. Aber schön, dass TNG das hier wieder aufnimmt.
Ja.
Ja, Mariner fängt dann an, eine der Wände eines nahegelegenen Gebäudes von Ruß zu reinigen. Und dadurch wird ein altes Wandgemälde enthüllt, das wie ein Wal aussieht.
Super Mario Sunshine, hast du das mal gespielt?
Nee, habe ich nicht gespielt.
Das ist ungefähr das gleiche Prinzip. Die Welt, in der Mario rumläuft, ist mit irgendeinem fiesen Schlamm überzogen und er läuft mit so einer Wasserpistole durch die Gegend, also auch mit so einer richtigen Kanone. Das sieht relativ ähnlich aus tatsächlich wie das Ding, was Mariner da benutzt und spritzt die Gebäude frei und es kommen bunte Sachen drunter zum Vorschein.
Ach cool, das könnte wirklich eine Anspielung dann drauf sein. Ne?
Ich weiß es nicht.
Ich habe es eher anders als eine andere Anspielung gesehen. Es gibt nämlich in Kalifornien, und wir wissen, Michael Mann ist großer Fan von Kalifornien, auch wenn er offensichtlich dann in Kanada produziert.
Ja.
Da gibt es einen Künstler, der auch Naturschützer ist und vor allen Dingen Walschützer.
Mhm.
Und der heißt Robert Weiland und macht überall in Kalifornien so Walfangmauern. Der hat auch eine eigene Stiftung und dann kauft er diese Mauern oder beziehungsweise mietet die oder so und malt dann eine riesige Walgemälde drauf.
Ach, witzig, okay.
Ja. Kann ich mal verlinken hier drunter. Also die, wie heißt die, die Stiftung Weiland Foundation und die, die Mauern heißen Weiland Wailing Walls.
Aber nicht wie Weiland Gewalt. Nee,
Weiland ist der Name dieses Künstlers.
Ach, hast du ja gerade auch gesagt.
Weiland, genau. Die sehen auch wirklich toll aus, muss ich sagen. Aber die sehen auch sehr, sehr ähnlich aus zu dem, was Mariner da freigelegt hat. Ja.
Dann ist wahrscheinlich die Anspielung eher die.
Ja, aber ich
kann auch beides nicht
ausschließen,
sein,
ja. Das auch. Genau, es kann auch beides sein.
It's a me, Mario.
Mariner reinigt jedoch dann auch so eine seltsame Kugel, die auf das Sonnenlicht reagiert und eine große Menge Energie aufbaut. Und die Energie beginnt sich in Richtung der Menge zu entladen und Ransom befiehlt ihr, dort zu verschwinden. Er rennt zu ihr, um sie zu retten. Das ist wichtig.
Mhm.
Also Ransom springt ihr zur Seite, obwohl er gerade überhaupt nicht so Fan von Mariner ist, ne? Ja. Und obwohl sie nur ein Ensign ist und so. Ne?
Ja.
Aber er wird dann von einem der Energiestrahlen getroffen und wird ohnmächtig.
Ups.
So, jetzt muss ich auch mal kurz sagen, ich habe in diesem Sommer viel Lovecraft gelesen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe. Ne?
Nee, noch nicht.
Ich wollte mich mal so ein bisschen reinarbeiten in Lovecraft und was er denn so geschrieben hat und welche Motive denn. Und
das ist das schöne Menschenbild, so, was er vermittelt, ja.
Ja, das ist leider fürchterlich, aber das muss man im Hinterkopf haben.
Ja.
Jetzt muss ich aber mal eine Frage stellen. Die Apagosians sprechen über die Ancient Ones, die Gemälde hinterlassen haben. Ne? Also ja. Die Älteren.
Ja.
Ne? Und wenn die Technik der Ancient Ones enthüllt wird, dann kann Strange Energy, also seltsame Energie, entstehen.
Mhm.
Das ist doch Lovecraft.
Ja,
die Älteren, die ja. Irgendwie Technik aufbauen und seltsame Energien.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also weiß ich nicht. Das sind so Motive, die ja auch immer wieder auftauchen, aber auch in den großen Geschichten. Ne? Also hier Schatten von Innsmouth ist, glaube ich, die größte.
Genau, zum Beispiel.
Ne?
Und, ja, Berge des Wahnsinns sicherlich noch, genau.
Ja, genau. Eigentlich sind das ja Motive, die in so eigentlich immer wieder auftauchen, ne? Oder ja. Das ist ein Motiv, das immer wieder auftaucht, so, ja, stimmt schon.
Ja, genau, oder die Farbe aus dem All oder sowas, das ist auch seltsame Energie, die dann alles verändert irgendwie.
Hm.
Also ich finde, das ist sehr Lovecraftian, aber ich weiß auch, dass viele unserer HörerInnen auch sich bei Lovecraft gut auskennen, deswegen schreibt doch mal, habe ich hier jetzt gerade irgendwie die Lovecraft-Brille auf, um das irgendwie Lovecraftig zu finden? Oder ist da tatsächlich irgendwas drin?
Das ist geil, wenn du einmal anfängst, Anspielungen zu suchen, findest du Anspielungen auf alles. Von Super Mario ja. Bis zu Lovecraft, geil.
Ja, eben. Genau. Und alles in einer Szene.
Ja.
Ja. Aber das wird mit der Zeit auch ein bisschen weniger werden jetzt in der Folge. Also Mariner und Stevens wecken erstmal Ransom auf. Ne? Dann kommt Dr. Tiana, ne? Chief Medical Officer, runter. Ne? Und diese Katzenfrau. Und untersucht Ransom. Und Tiana stellt fest, dass Ransom eine große Menge Strange Energy im Körper hat.
So. Was erstmal Fragen aufwirft. Also ob, nicht nur bei uns, sondern bei allen Beteiligten. Ne?
Genau, bei allen Beteiligten. Phänomen ist weitgehend unbekannt. Es kann zahlreiche physikalische Auswirkungen auf jeden haben, der ihm ausgesetzt ist. Beispielsweise Teile des Gehirns freischalten oder sogar gottähnliche Kräfte entwickeln. Und der Verweis ist Gary Mitchell. Gary Mitchell hat damit Erfahrung gemacht.
Mhm.
So, wer ist Gary Mitchell? Gary Mitchell könnt ihr sehen, wenn ihr tatsächlich, dafür müsst ihr leider wieder den zweiten Streaming-Sender aufrufen, nämlich Netflix. Und da findet ihr alle Star Trek Folgen in bis hin zu Moment, bis hin zu Discovery, genau.
Ja.
Also die ersten 6, nicht richtig? Ne? Doch, die ersten 6 Serien, genau. Inklusive The Animated Series.
Mhm.
Genau. Könnt ihr da sehen. Und bei der allerersten Serie findet ihr relativ früh die Episode Where No Man Has Gone Before, also bei TOS.
Ja.
Und da ist Gary Mitchell und auch der kriegt gottähnliche Kräfte in dieser Folge.
Mhm.
Und Dr. Tien hat völlig recht. Ne? Kirk schlägt Gary Mitchell mit einem Felsbrocken.
Das ist ja das, was sie vorschlägt, ne? Genau.
Genau.
Als quasi als Weg aus dieser Situation raus.
Genau. Also ich weiß nicht, was das für eine Idee war. Ne? Könnt ihr jetzt noch denken, also Rock, Paper, Scissors? Rock schlägt Gary Mitchell?
Ja.
Ja. Genau, das hätte Sheldon Cooper in Big Bang Theory noch aufnehmen können, ne?
Stimmt.
Ja. Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock. Und er hätte noch Gary Mitchell dazu nehmen können, aber Rock schlägt immer Gary Mitchell.
Ja, gut. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ist geil.
Ja. auch Marin hat sich schon mal auf Gary Mitchell übrigens bezogen, in der ersten, in Second Contact. Da hat sie ihn irgendwann aufgezählt. So.
Ach, lustig.
Okay. Ja, gäbe so verrückten, Starfleet ist verrückt, da gab es immer so einen Quatsch wie Gary Mitchell. So. Ja, Ransom versucht erst zu sagen, dass es ihm gut geht, aber dann beginnen seine Augen plötzlich zu leuchten, er beginnt zu schweben, wird feindselig, beschwört einen Sturm, heilt seine Wunden, spürt, wie sein Gehirn sein volles Potenzial entfaltet. Dann kann er auch Gedanken lesen, was gar nicht gut für Mariner ist.
Mhm.
Tiana versucht durch ihren Tricorder die richtige harmonische Frequenz zu finden, um einen Energiezyklus zu unterbrechen, aber Ransoms Macht schwillt an und er greift dann irgendwann jeden am Boden an.
Ja, während er sich im Kreise dreht und Regenbogenenergiestöße von sich gibt, ja.
Genau. Ja, da haben
schönes
wir
Bild.
Die Regen,
ja.
die Rainbow Bridge.
Ja, hier ist am Ende des Regenbogens allerdings keine Passkontrolle.
Nee, sondern Ransom, beziehungsweise am anderen Ende tot. Obwohl, tot.
Ja, verzauberte. Ja,
sterben.
Verzauberte
Menschen.
Ja, genau. Wesen.
Wir schalten dann kurz zu Ritas und dann sagt Ransom gerade was im Hintergrund, das mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, weil es auch wieder ein Deep Cut ist. Also es, die Nummer wird mit Freeman besprochen, ne, und dann sehen wir Bilder vom Planeten. Und da sagt Ransom gerade, der Trick besteht nicht darin, ein Gott zu werden, der Trick besteht darin, ein Gott zu bleiben.
Mhm.
Und das ist ein Verweis auf Harlan Ellison, den Autor von The City on the Edge of Forever.
Aha.
Denn der hat mal ein Axiom aufgestellt, das meinte, der Trick besteht nicht darin, Schriftsteller zu werden, der Trick besteht darin, Schriftsteller zu bleiben. Das war wortwörtlich.
Geil.
Ach, das muss man aber erstmal merken, ne, dass hier tatsächlich Harlan Ellison zitiert wird.
Ja, also das sind so Dinger, die kriegst du auch wirklich, also das kriegst du ja nicht mit. Also da musst du ja wirklich schon knietief in allem drin stehen, so damit dir sowas auffällt.
Ja, aber ich finde es großartig, ich finde es wirklich großartig. Hm. Harlan Ellison ist ein ganz, ganz berühmter Science-Fiction-Autor, der war auch so ein bisschen Popstar, gerade so in den 70ern irgendwie ja, die Episode, die er für Star Trek geschrieben hat, City on the Edge of Forever, würden wir sicherlich beide unter die Top 5 Episoden aller Zeiten wählen.
Definitiv, ne?
Dementsprechend.
Ja.
Auch die könnt ihr euch natürlich mal anschauen.
Haben wir auch schon besprochen.
Schon längst getan habt.
Ja,
genau. Wahrscheinlich haben die meisten von euch das auch schon getan. Ja, dann wird die Cerritos aber von Admiral Freeman gerufen.
Mhm.
Damit ist übrigens jetzt auch mal klar, dass Carol Freemans Admiral-Ehemann auch Freeman heißt. Das war in der ersten Staffel noch nicht genannt worden.
Ja, und dass die offensichtlich auch noch irgendwie miteinander unterwegs sind. Ne? Also da war ja auch so die Frage, irgendwie sind die getrennt oder wie auch immer. Aber es machte einen relativ harmonischen Eindruck irgendwie. Ne?
Genau, Admiral Freeman nennt seine Frau Carol Bear.
Ja, also das wird man wahrscheinlich nicht mit der Ex machen. Weiß man nicht, aber.
Frage an dich.
Mhm.
Warum heißt Mariner Mariner?
Das ist ja eine gute Frage. Hast du eine Antwort? Wahrscheinlich, sonst würdest du sie nicht stellen. Ich habe keine Ahnung.
Nee, habe ich nicht.
Ach so, ja.
Es kommt groß, es kommt mit auf die Liste des großen Mysteriums Beckett Mariner.
Ja.
Über das wir ja wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr erfahren werden in dieser Staffel, wenn man so die Anspielung von Tony Newsom aus unserer letzten Folge ernst nimmt.
Ja.
Auf jeden Fall müsste sie eigentlich Freeman heißen, wenn sowohl Mama als auch Papa Freeman heißen.
Ja, aber das könnte natürlich jetzt mit ein Stück der Erklärung sein für das, was irgendwie nicht passt an ihr. Ne? Also die große Frage, die ja irgendwie im Raum steht, ist, was hat die eigentlich alles schon erlebt? So, also ist sie wirklich irgendwie Mitte 20, ja, so wie sie aussieht? Oder weiß ich nicht, von mir ist auch Anfang 30 oder so, ne? Irgendwie sowas.
Oder ist sie 1000?
Oder ist sie 1000, genau, weil man hat ja irgendwie das Gefühl, oder ne, das auch ein paar Einspieler und Bilder legen das ja nahe, dass sie schon deutlich mehr erlebt hat, als sie eigentlich hätte erleben können in ihrem zarten Alter. Das heißt, der Name könnte natürlich darauf hindeuten, dass sie adoptiert ist zum Beispiel.
Wir werden sehen, würde ich sagen.
Hm. Ja,
können vielleicht. Können wir jetzt gerade noch nicht mehr zu sagen.
Nee, und wir werden wahrscheinlich auch gar nicht so viel mehr sehen. Ne? Also es wird wahrscheinlich ein paar neue Anspielungen geben, aber aufgedeckt, das hat Tony Newsom ja auch gesagt, aufgedeckt wird es eben noch nicht.
Ja, aber das ist ja auch gut so. Ne? Wir kriegen mit und mit so ein paar Hints darauf, dass es da ein Mysterium gibt, und das ist auch schön. Ne? Ja. Also dann können wir mal so ein bisschen spekulieren.
Es ist immer gut. Spekulieren ist immer gut.
Wir sind immer noch im Gespräch der Freemans aber, ne? Und Admiral Freeman sagt seiner Frau, ja, deine Konfrontation mit den Puglets, ne, die hat viele Leute in der Sternenflotte wirklich beeindruckt. Und wenn dein Erfolg so anhält, dann kannst du bald zu einem größeren Schiff befördert werden.
Mhm. Ne?
Dann lässt er endlich diese Cerritos hinter dir. Ja, was Carol Freeman wiederum nicht entspannter werden lässt. Also sie geht da zurück auf die Brücke und dann brüllt sie auch erstmal Marinus zusammen, bringen die Situation unter Kontrolle.
Ja, weil ne Admiral Freeman noch kurz nebenher sagt, so, ne, also wenn jetzt nicht noch irgendwie irgendwas total Blödes passiert, so, ne? Also so. Genau. Und wir wissen ja, diese Situation da gerade irgendwie nicht gerade die entspannteste ist, so, ja.
Genau, die ist etwas ziemlich Blödes.
Ja.
Wir gehen auch vorübergehend nochmal in die B-Handlung. Ne? In der Repair Bay verbindet Tandy Rutherford gerade mit mehreren medizinischen Dioden, um so eine Elektroschocktherapie durchzuführen.
Mhm.
Findet Rutherford so semi. Tandy schockt ihn auch mehrmals, stellt ihm mehrere Fragen, um sein Gedächtnis zu testen. Aber irgendwann reicht's Rutherford dann auch. Mhm. Er entfernt diese ganzen Scheiben und geht. Ne?
Ja.
Und sagt dann auch relativ wütend, ja, mir geht's gut. Ne? Und ja. Tandy beschließt aber, jetzt werde ich extremer und schnappt sich ein Gewehr.
Also sie, genau, sie möchte ihn ja erstmal dazu bringen, dass er keine Birnen mehr mag. Ne? Das ist ja so der erste Versuch oder der Beweis dafür, für sie, dass...
Das ist ihr Kriterium, genau.
Genau, ja. dass vielleicht dann doch wieder alles in Ordnung ist. Aber es funktioniert nicht so. Also es wird ja später nochmal wichtig sein, aber es funktioniert da jetzt erstmal nicht so richtig. Ne?
Genau. Zurück zur A-Handlung, zurück auf Apergos.
Ja.
Da wird Ransom noch verrückter. lässt den Mond der Apergosianer verschwinden, zerstört ihr Museum. Ne?
Museum für Popmusik. Popmusik, genau, nicht Popmusik.
Popmusik, genau.
Ja, wo Mara nochmal kurz sagt, irgendwie, ja gut, das scheint ja jetzt nicht so wahnsinnig wichtig zu sein.
Genau. Mariner versucht da irgendwie noch das Beste zu sichern irgendwie. Versucht auch noch gerade wieder mit dem Apergosianer dann darüber zu reden, ja, jetzt wähl doch mal endlich hier eine Nummer aus.
So. Ja, also, genau, aber auch weil ihre Mutter sie da so ein bisschen nochmal hingedrängt hat, ne? Also um vielleicht noch schnell das zu retten, was zu retten ist. Also vielleicht zumindest das irgendwie abzuschließen, wofür sie ja eigentlich da sind, ne?
Genau. Und hier haben wir jetzt eine sehr, sehr schöne Anspielung, meiner Meinung nach, für die du gleich mal was abspielen musst, nur um dich darauf schon mal vorzubereiten.
Sehr wohl.
Also, Carol Freeman drückt ihre Frustration darüber aus, dass Mariners Abweichung von der Mission dieses Durcheinander verursacht hat.
Ja.
Und Mariner sagt, ja, was kann ich denn wissen, dass Jack Ransom on the Mount geht?
Mhm.
Hast du das verstanden, die Anspielung?
Nee. Ehrlich gesagt, nee.
Es gibt ein wunderbares Fanvideo,
mhm,
das heißt Shatner of the Mount von einer Musikgruppe namens Fall on Your Sword.
Mhm.
Es gibt nämlich ein Interview hinter den Kulissen mit William Shatner, mhm, für Star Trek 5 Final Frontier. Mhm. Was passiert am Anfang von Final Frontier? Weißt du es noch?
Uff, das ist wirklich sehr lange her. Ehrlich gesagt, also ich erinnere mich nur dunkel ans Ende, aber nee, weiß ich nicht mehr.
Shatner klettert.
Mhm.
So. Und
krass, der Shatner, der war,
also beziehungsweise Kirk klettert.
Ja, 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 ist schon klar. Also der Shatner, der war ja damals schon gar nicht mehr mal so der athletischste und jüngste zu der Zeit, ja, oder?
Doch, doch, ja? Der war da noch, der hat sich zumindest sehr, sehr fit gehalten und so. Und da kommt ja irgendwie so Spock angeschwebt und so, ne?
Ah, der von oben, ich erinnere mich, ja. Genau.
So, und darüber hat Shatner ein Interview gegeben, in dem er dann irgendwie da besonders eine besondere Tiefe versucht hat reinzulegen in diese Szene. Ne?
Mhm.
Und das hat die Gruppe Fall on Your Sword genommen, dieses Interview, und hat es zu einem Talking Rap Song umgemixt. Und der heißt eben Shatner of the Mount.
Mhm.
So, und ich fänd's toll, wenn du den mal kurz einspielen könntest jetzt.
Aber natürlich, sehr gerne. Ist auf jeden Fall musikalisch schon mal weit vorne, ne?
Das ist ganz groß. Wenn man das Video noch dazu sieht, ihr lacht euch kaputt. Versprochen.
Also das ist Captain auch... Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? Captain Kirk is climbing a mountain. Why is he climbing a mountain? To hug the mountain. To envelop that mountain. Will hug the mountain. To envelop that mountain. Will hug the mountain. That mountain. That mountain. He wants to make love to the mountain. Tough young guys, sinewy bodies and their fingers and bikini toes challenge the rock, challenging death. Why do I climb the mountain? Because I'm in love. Okay. Okay, verstanden, ja.
Ja, ich glaube, du kannst es, genau.
Es ist sehr, sehr, geht voll ins Ohr, ja.
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 Ich werde es euch hier unter dieser Folge verlinken. Guckt euch auch gerne mal das Interview dazu, also das Video dazu an, weil es einfach auch sehr, sehr schön ist, dabei zu sehen, wie William Shatner in die Kamera guckt und verträumt so denkt, ja. Es ist ungefähr so wie Oli Kahn, der den Panther zitiert. So. Also es ergibt in diesem Zusammenhang eigentlich keinerlei Sinn, aber Shatner denkt wirklich, dass das ernst zu nehmen ist, irgendwie.
Also ja, er möchte diesen Berg ganzheitlich erfahren, ja, ganzheitlich erfahren.
Genau.
Ja, ich find's schön. Gut, ja. Haben wir das auch geklärt. Schön.
Genau. Und Mariner, gut, was weiß ich denn, dass der Ransom on the Mount geht? Ja. So. Vielleicht war es auch keine Anspielung, aber
dann habt ihr ich zumindest hoffe, dieses,
diesen, Wahrheit, dieses Video.
Diesen Wahnsinns-Hit jetzt mal gehört. Ja, ist ganz wichtig, ja, genau.
So, Ransom beginnt dann übrigens, verschiedene Mitglieder der Menge in Ransomites zu verwandeln. Also er schafft sich irgendwie seine eigene Ransom-Armee. Stevens will auch unbedingt auch verwandelt werden in einen Ransom.
Ja, ne, bitte, weil bitte, Stevens, ich auch.
Stevens ist absolut verliebt in Ransom.
Ja.
Und Mariner beschließt dann, Ransom anzugreifen, um das zu beenden. Ne, mhm. Streitet dann aber erstmal mit ihrer Mutter darüber, ob das jetzt der richtige Umgang mit der Situation ist. Und Tiana versucht erfolglos irgendwie Ransom unter Kontrolle zu bringen, der sich gerade selbst ein großes Denkmal dann errichtet.
Ja.
So. Freeman und Mariner diskutieren weiter. Und dann sagt Ransom, jetzt hört doch auf, so zu tun, als würdet ihr euch mögen. Und dann verwandelt sich seine Uniform in eine majestätische weiße Robe.
Mhm.
Er sagt, ich bin euch allen überlegen. Stevens sagt, ja, stimmt, heil Ransom.
Also whatever.
Er betet ihn an.
Ja.
Genau. Seine Kraft wird stärker und er trennt seinen Kopf von seinem Körper. Der Kopf wächst gewaltig und geht in den Weltraum hinaus.
Mhm.
Ein riesiger Gottkopf, der herauskommt, um sich ein Raumschiff zu schnappen, klingt albern.
Ja.
Ist aber nicht das erste Mal im Kanon.
Ja.
In der TOS-Folge Who Mourns for Adonai greift eine riesige grüne Hand nach der Enterprise.
Mhm.
Auch das, also ihr könnt viel TOS gucken, wenn ihr diese ganzen Anspielungen verstehen wollt. das ist, wird am Ende ist klar, das ist die Hand des Gottes Apollo, der sich da auf so einem Planeten befindet. Mhm. Es gibt noch die TNG-Folge The Ninth Degree. Findet der riesige Kopf eines Zyterianers einen Weg auf die Enterprise-Brücke. Das hast du bestimmt auf dem Schirm. Das ist, der hat irgendwie so eine ganz seltsame Frisur mit so runterhängenden komischen Sachen. So.
Das ist, glaube ich, ein Bild zu sehen.
Und in The Final Frontier sehen wir den Gott von Chakari. Mhm. Ne? Auch ein riesiger, schwebender Kopf. Mhm. Und ein Stück weit sollten wir vielleicht auch Abraham Lincoln nicht vergessen, ne? Der auch mal irgendwann im Weltraum auftauchte, ne? In The Savage Curtain bei TOS. Mhm. Ja, also es ist nicht das erste Mal, es ist nicht völlig abgedreht, weil das ist alles schon passiert.
Fliegende Köpfe sind Standard in Star Trek, ja.
So, den fliegenden Kopf sehen wir jetzt auch immer wieder durchs Fenster, wenn wir denn in der B-Handlung sind.
Ja.
Also die B-Handlung läuft einfach weiter, aber durchs Fenster sieht man immer wieder diesen schwebenden Kopf.
Die
Rutherford und Barnes sind da gerade in der Lounge, ne, und genießen ihr Date.
Sind erstaunlich entspannt, ne, muss man die ganze Zeit dazu sagen, während dieser Kopf da im Hintergrund wütet. Aber gut.
Ja, alle. Ne, alle sind relativ entspannt.
Alle, ja.
Rutherford scheint so ein bisschen nervös zu sein, weil sein Gedächtnis sich aufregt, aber Barnes sagt ihm, ja, ich verstehe, was du durchmachst. Als sich meine Schwester mit dem Trill-Symbionten verbunden hat, hat das auch ihre Persönlichkeit verändert.
Mhm.
Ist natürlich ein Verweis darauf, dass Barnes selber, die ja auch Trill ist, ne, unverbunden ist.
Ja.
Ne? Und das ist wiederum in TNG und in DS9 eingeführt worden, in Discovery Staffel 3 auch nochmal aufgenommen worden, dass es auch Trill gibt, die nicht verbunden werden.
Ja, und darauf eben im Prinzip warten, ne, dass dann irgendwann Symbiont kommt.
Genau. Ja, Barnes lädt Rutherford dann ein, mit ihr und ein paar anderen Mädels im Cetacean Ops schwimmen zu gehen.
Mhm.
Was kannst du über Cetacean Ops erzählen?
Nichts, was ist das? Habe ich mich auch gefragt beim Gucken.
Echt nicht? Das hatten wir doch jetzt schon ein paar Mal.
Echt?
Mhm. Wir hatten es zum ersten Mal bei Yesterday's Enterprise.
Ja.
Beziehungsweise beim ersten Mal hatten wir es in einem Discovery Panel Mysterium. Dann hatten wir es bei Yesterday's Enterprise. Und dann hatten wir es in Staffel 1 von Lower Deck. Und zwar auch in der ersten Folge in Second Contact.
Gib mir noch ein Stichwort.
Delfine.
Ach, ich wusste es, dass es in die Richtung geht. Okay, alles klar. Mhm.
Genau, die Cetacean Ops gibt es auf der Enterprise D auch. Mhm. Ne? Und es ist tatsächlich eine nie gesehene, aber in Yesterday's Enterprise kurz genannte Abteilung.
Ja, wo intelligente Delfine wohnen.
Genau.
Ja.
Und zwar mehrere.
Mhm.
Ja. Und jetzt wollen sie da offensichtlich schwimmen gehen.
Mhm. Warum nicht? So.
Es ist echt, wenn wir die letzten paar Minuten, wenn wir das irgendwem erzählen, der Star Trek nicht kennt, also fliegende Köpfe, überhaupt kein Problem bei Star Trek. Außerdem gibt es auf der Enterprise D eine Abteilung, in der intelligente Delfine die Steuerleute sind. Naja.
Ja. Ja, also das, ja, genau. Aber es zeichnet ja ein völlig falsches Bild von dieser sehr ernsthaften Serie.
Ich freue mich übrigens, wenn die Cetacean Ops niemals gezeigt wird in Lower Decks. Ich würde mich total freuen. Ich finde, das soll ein Running Gag sein, dass die da immer hingehen oder sowas. Aber die sollen nicht gezeigt werden.
Ja, weil es ja eigentlich auch da eine Anspielung ist, ne? Also ich meine, wenn man sich zeigen würde, würden sie ja mit einer Tradition brechen.
Genau, genau. So. Hoffentlich passiert das nicht.
Mhm.
Bevor Rutherford nochmal zum Dienst zurückkehrt, werden sie von Tandy unterbrochen. Die versucht, Rutherford mit medizinischem Gift zu beschießen, wie sie sagt. Tandy stellt sich dabei aber noch Barnes vor, die sich prompt entschuldigt, um ihren Badeanzug jetzt anziehen zu gehen. Und Rutherford rennt vor Tandy weg und sagt ihr, dass sie nicht einfach versuchen kann, seine SMD überraschend zu heilen.
Mhm.
Er sagt aber erstmal nicht SMD, sondern er sagt erstmal LDS.
Mhm.
Und sie korrigiert ihn dann. Nein, SMD heißt es. LDS ist eine doppelte Anspielung.
Ja.
Verstehst du den einen Teil von der Anspielung?
Nee, noch nicht.
Der eine Teil ist, dass LDS die offizielle Abkürzung von Lower Decks ist.
Ach so.
Also von der Serie
ja,
Lower Decks,
ja, ja.
Zum Beispiel bei Memory Alpha oder so.
Mhm.
Aber Das bezieht sich auch auf einen wunderbaren Witz aus Star Trek 4. Da sitzen Kirk und Spock, glaube ich, im Bus oder sowas und werden auf LSD angesprochen. Und Kirk sagt fälschlicherweise LDS. Und Spock sagt und sagt, dass Spock in den 60er Jahren ein bisschen zu viel LDS genommen hat.
Okay, aber es ist ein Gag, quasi als Gag eingebaut, ja.
In Star Trek 4 nicht. Da hat Kirk sich versprochen.
Ernsthaft?
Ja.
Geil.
Also also es ist ein Gag, dass er sich verspricht, so, aber ja. Er hat sich ganz klar versprochen.
Alles klar,
ja.
Gut.
Ja, auch hier wieder schöne Anspielung. Tandy beschließt dann, dass sie sein Gehirn braucht, um eine Neurochirurgie von Hand durchzuführen und nimmt dann irgendwie ein Messer in die Hand und läuft hinter ihm her.
Er kriegt es aber gleich wieder, ist gar kein Problem.
Sehr, sehr strange. Also Tandy dreht hier völlig frei.
Ja.
Aber sie erklärt es ja nachher. Währenddessen, Ransoms Kopf konfrontiert, was für ein absurder Satz. Ransoms Kopf konfrontiert die Cerritos im Orbit und Freeman befiehlt Ausweichmanöver. Mhm. Währenddessen verwandelt Ransoms kopfloser Körper die Hauptstadt in ja sein Jackotopia, ne, seine eigene Version einer Utopie samt Fitnesscenter. Also eigentlich einem Fitnesscenter.
Genau.
Eigentlich machen die alle nur Fitness.
Geil.
Ja, Tiana hat dann einen neuen Vorschlag. Lass uns doch Ransoms Kräfte noch stärken. Vielleicht bringen wir das zum Kurzschluss. Mhm. Mariner sagt ja, und wenn nicht? Das ist schlecht.
Berechtigte Frage, ja.
Ja. Aber sie hat auch keine bessere Idee, deswegen gibt sie den Plan an Freeman weiter, die dann anfängt, Phaser auf Ransoms Kopf abzufeuern. Aber das führt wirklich dazu, dass Ransoms Macht steigt, aber er nicht irgendwie kollabiert. Schade.
Mhm.
Ja. Weil sie keine Optionen mehr hat, versucht Freeman jetzt mit Ransom zu diskutieren und fragt, warum er das tut.
Ist schön, dass das als letzte Variante, ne, wo dann doch eigentlich immer sonst hier so, lass erst miteinander reden. Ne? Wir gucken mal, ob wir das nicht ohne Feuergefecht hinkriegen. Wir diskutieren das erstmal aus, aber hier ist es umgekehrt.
Ja, wobei Ransom jetzt auch nicht den Eindruck gemacht hätte, dass er groß diskutieren wollte,
ja,
oder?
Ja, ist schon.
Also er drückt dann seine Verachtung für ihre besondere Behandlung von Mariner aus, ne? Und dass er sich unbedeutend fühlt. Ne?
Ja.
Wie wir auch gesehen haben. Also absolut berechtigt.
Absolut berechtigt, ne? Ja.
Ja. Genau, und das alles nur, weil Mariner ihre Tochter ist. Und dann sagt Freeman, ja, du kannst auch mitarbeiten, du kannst auch mit uns beiden mitarbeiten. Ne? Und dann wird er noch wütender. Ja. Ne? So. Den Kompromiss findet er richtig doof und dann fängt er an, in das Schiff zu beißen. Und ehrlich gesagt ist Ransom der Einzige, der tatsächlich hier klar sieht, wenn man mal ehrlich ist.
Ja.
Und die Wahrheit sagt.
Ja.
Denn der weiß, dass sowohl Mariner als auch Mama Freeman, ihre neu entdeckte gesellige Zusammenarbeit vortäuschen.
Ja. Und ne, das mit einem Rattenschwanz, wo am Ende er dann auch noch irgendwie sitzt und es abbekommt. Ne? Also eigentlich wird durch dieses neue freundschaftliche Zusammenarbeiten werden drei Menschen unglücklich.
Genau. Und eigentlich, zumindest zu diesem Zeitpunkt, möchte er eigentlich nur wieder die Number One sein. Also die Number One mit seinen richtigen Befugnissen. So. Um seinen Standpunkt dann zu beweisen, fängt er an, das Schiff zu zerkauen und dabei zu rufen, ihr seid beide Fälscher und jetzt zahlt ihr den ultimativen Preis.
Ist natürlich jetzt auch nicht die absolut genialste Strategie, um das, ne, aber ne, wir dürfen ja auch nicht vergessen, er hat ja eine seltsame Energie in sich, seltsame Energien.
Genau, ja. Gottgleich und sehr wütend. Keine gute Kombi.
Keine gute Kombi.
So, währenddessen in der B-Handlung, Tandy bringt Rutherford in einem Korridor in die Enge und aktiviert Rutherford aktiviert dann ein Kraftfeld, um zu verhindern, dass Tandy näher kommt.
So als letzten Ausweg, ne? Also schöne genau. Freundschaft.
Ja. Und Tandy bittet ihn, lass mich doch bitte von dir retten. Wir sind doch beste Freunde und müssen uns gegenseitig vertrauen. Und Rutherford wird wütend und sagt, ja, aber vielleicht sollten wir keine Freunde sein, so wie du dich hier aufführst. So,
ne? Auch völlig zu Recht, ja.
Ja, völlig zu Recht, genau. Und Tandy ist davon sehr, sehr erschüttert aber. Und und gesteht dann auch, mal, du hast gar keine SMD. Und das schockt Rutherford zu diesem Zeitpunkt.
Ja. Ja.
Währenddessen setzt Ransom seinen Angriff auf die Cerritos fort und Mariner schlägt jetzt vor, Photonentorpedos einzusetzen. Das will Freeman aber noch nicht.
Mhm. So.
auch irgendwie verständlich. bringt Mariner aber auf die Palme. Die sagt, ja, aber ich dachte, wir wären Partner. Und beide merken, ja, dieses ständige Zusammenarbeiten ist eigentlich ziemlich ermüdend. Das nervt mit den ständigen Konflikten. Aber weil über diese Erkenntnis verärgert, greift Ransom das Schiff wieder an, mit voller Absicht jetzt die Saritas zu zerstören.
Ich meine, es ist ja ehrlich gesagt auch auf mehreren Ebenen echt eine schwierige Geschichte. Nicht nur, weil es halt gegenüber Ransom total unfair ist, es ist ja eigentlich auch eine Verletzung der Befehlsebene. Ne? Also man kann ja, also so wie die es da ausgedrückt haben, man kann ja eigentlich nicht sich verpartnern, wenn man Captain und Fähnrich ist. Ne? Das ist ja eigentlich gegen sämtliche Kommandostruktur auch.
Genau. Und wir haben zumindest bis jetzt in Star Trek immer gemerkt, dass diese Kommandostruktur relativ hoch gehalten wurde.
Ja.
Allerdings ehrlicherweise auch nur bis Discovery, ne? Also bei Discovery eigentlich nicht mehr.
Ja, das stimmt natürlich.
Da haben wir ja in Ansätzen nicht mehr. Ja.
Wobei es halt ähnlich wie bei Lower Decks für Mariner halt Burnham auch häufiger mal in der Brick landet deswegen, ne?
Ja, das stimmt auch.
Ja.
Ja, stimmt. Dementsprechend, ja, sie wird außer Kraft gesetzt öfter mal, diese Kommandostruktur. Wobei die Nummer mit Tilly ist schon ein sehr starkes außer Kraft setzen.
Ja, das stimmt. Hm? Ja.
Ja. Trotzdem, es ist eine Serie,
stimmt, die sich auf TNG beruft. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, ne, dann müssen wir auch über Harry Kim reden. Ne? Also, das ist ja auch im Prinzip... Mitglied der Brückencrew. So, ne?
Ja, da können wir jetzt noch argumentieren, ja gut, die waren noch im Delta-Quadranten. Aber ist ja egal. Es ist eine Serie hier, die sehr stark bei TNG andockt und da ist es natürlich ein Kommentar auf die Kommandostruktur, dass das, was die hier machen, überhaupt nicht geht.
Ja.
Ne?
Ja.
Ne? Wobei, Wesley Crusher. Gut,
ja.
Vielleicht sollte man nicht zu lang drüber nachdenken.
Ja, genau. Ja, vielleicht ist auch alles irgendwie nicht so wichtig.
Ransom setzt seinen Angriff auf die Saritas fort und währenddessen gesteht Tandy Rutherford, dass er, obwohl er kein SMD hat, glaubt, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Mhm. Also Tandy glaubt, Also Tandy glaubt, ja, du hast kein SMD, aber ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit dir.
Mhm.
Und Rutherford fragt, ja, aber warum denkst du das denn? Ne?
Mhm.
Tandy sagt, ja, weil du dich veränderst und ich habe Angst, dass ich nicht mehr deine Freundin bin, wenn sich so viele Sachen verändern. Und das wiederum ist total, begeistert Rutherford total. Aber nicht aus den Gedanken, die wir jetzt hätten, dass das irgendwie so ein total romantischer, emotionaler Moment wäre. Also ist es irgendwie auch.
Ja.
Aber Rutherford ist vor allen Dingen davon begeistert, dass Tandy versucht, ein emotionales Problem mit wissenschaftlichen Experimenten anzugehen. Und das ist genau das, was er auch getan hätte. Deswegen, hey, wir werden auf jeden Fall wieder Freunde sein, weil genau das ist cool. Das mache ich auch immer.
Und da sind sie eigentlich auch wieder bei ihrer Basis, ne? Also das ist ja das, was sie irgendwie verbunden hat. Diese schräge Begeisterung für Technik und die Lösung von Problemen durch Technik. Offensichtlich auch von emotionalen Problemen, so.
Genau. Und das ist doch ein sehr, sehr schöner Moment.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Der zeigt also einfach auch viel über deren gemeinsame Beziehung, über die wir ja nicht zuletzt in der letzten Folge doch noch recht viel geredet haben. Ne?
Genau. Und es wird aber hier auch wieder ein Stück weit offen gelassen, was noch passiert. Denn Tandy flüstert ja schon bei der Umarmung, die die beiden dann machen, Rutherford ins Ohr, ja, aber keine Dates mit Barnes.
Ja.
Ne?
Warum auch immer, aber...
Warum auch immer. Also genau. Man muss ja schon irgendwie gucken, wohin sich das zwischen Tandy und Rutherford noch entwickelt.
Ja.
So. Wir gehen aber nochmal außerhalb der Saritas und gucken uns Ransom an. Dem wachsen nämlich jetzt Hände und der schnappt sich das Schiff, um es zu zerquetschen.
Mhm.
Mariner sagt Freeman wieder, ey, Torpedos, ich hab's dir schon vor 10 Minuten gesagt. So. Und Tiana sucht in der Zeit einen Felsbrocken, um Ransom zu zerquetschen. Freeman sagt aber, ja, ich höre jetzt auf. Ich greife dir nicht mehr an, ich schalte alle Waffen aus.
Mhm.
So.
Auch irgendwie eine altbekannte Strategie, ne? So quasi so dieses in die Defensive gehen. Wenn alles nichts mehr hilft, in die Defensive gehen.
Genau. Ich tue jetzt nichts mehr. Sie gibt dann zu, dass sie und Mariner nicht ehrlich zueinander waren, dass es unfair war, dass Ransom in die Mitte geraten ist. Sie sagt ihm, dass er ein großartiger Offizier ist. Sie sagt ihm, Das hätte sie nicht für selbstverständlich halten sollen, dass er so ein großartiger Offizier ist. Und tatsächlich lässt Ransoms Macht nach.
Weil sie sich ja offensichtlich aus dem Groll speist, auch ein Stück weit, den er in sich trägt.
Genau. Und Freeman erkennt das dann und sagt, ah, Lob hilft. Dann versucht sie ihm weiter Komplimente zu machen. Mariner warnt schon, ja, nicht zu viel Ego streicheln, das ist ein Problem. aber Freeman sagt, ja, Klappe zu, das hat funktioniert. Sie macht also Ransom noch mehr Komplimente. Bis er dann irgendwann sagt, du hast völlig recht, deswegen sollte ich auch Captain sein. Sie sagt, was? Moment, Captain? Nein, erster Offizier. Aber warum? Ich sollte Captain sein. Mhm. Ne? Und ja, dann wird er wieder wütend und fängt wieder an, das Schiff anzugreifen. Aber plötzlich wird er gestoppt. Plötzlich hört es auf. Mhm. Versucht wieder anzugreifen, aber wird wirklich von so einer unbekannten Macht durchbrochen. Sein abgetrennter Kopf und seine Hände kehren wieder auf den Planeten zurück. Sehr zur Verwirrung des Cerritos Crew, die kapiert überhaupt nicht, was passiert. Was war die Lösung?
Ein beherzter Tritt
in den Schritt.
Genau, in den Schritt. Sehr schön, ja.
Das war Mariners Lösung. Einfach mal möglichst heftig in den Schritt treten.
Und schon wieder mal hat Burnham die Welt gerettet und das Universum.
Genau. Ach nee, die heißt jetzt anders.
Ja, ja, das ist ja Details.
Ja, Ransom kommt zur Besinnung, fragt Mariner, was passiert ist, und sie sagt ihm, ja, du hast versucht, die Cerritos zu essen und ich musste dich angreifen, um dich aufzuhalten. Ransom entschuldigt sich auch und sagt, ja, das war mein Ego, das hat mich zu dem gemacht, was ich war. Und dann kehren kurz seine Kräfte zurück und Mariner tritt nochmal zu.
Zwischendurch kotzt er so ein bisschen Regenbogen aus, das fand ich auch ganz schön.
Genau, richtig. genau. Und final wirft Tiana dann tatsächlich einen Felsbrocken auf Ransom mit dem Gabelstapler. Weiß ich auch nicht, wo der den plötzlich her hat. Und dadurch wird dann alles wieder normal.
Finally. Also, der Rock hat geholfen am Ende.
Ja, genau. Rock schlägt godlike Ransom. Der Apogosian High Leader gibt Mariner dann ein Pet und sagt, ja, ich habe jetzt eine Nummer gewählt, aber verschwindet endlich. Ja. Stevens beklagt Ransoms verletzten Körper. Der hätte eigentlich gerne diesen Körper natürlich in Gänze. Mhm. Und die Apogosianer versuchen wieder zur Normalität zurückzukommen. Wir sehen dann aber, Ransom erholt sich auch in der Cerritos Krankenstation, ja. Entschuldigt sich für sein Verhalten, will sich jetzt auf seine Genesung konzentrieren. Und Stevens liest ihm noch was vor. Mhm. Und zwar aus dem Gedicht Nightingale Woman.
Da habe ich mir schon gedacht, dass das bestimmt irgendeine Anspielung sein wird.
Ja, eine Anspielung auf Where No Man Has Gone Before. Mhm. Das Gedicht zitiert Gary Mitchell nämlich aus dem Gedächtnis.
Ah.
Ja. Im Track-Kanon wurde das Gedicht 1996 auf dem Canopus Planet geschrieben. Das wird da in dieser Folge gesagt. Im wirklichen Leben hat Gene Roddenberry das Gedicht geschrieben.
Ah, was? Guck mal an. Ja.
Genau. Ursprünglich gar nicht für Star Trek, sondern um das Fliegen eines Flugzeugs zu beschreiben, aber er hat es dann verarbeitet für Where No Man Has Gone Before.
Ganz praktisch.
Ja. Also auch hier noch ein letzter schöner kleiner Deep Cut. Mhm. Ja, zurück in Freemans Bereitschaftsraum. Mariner freut sich zu hören, dass Ransom sich vollständig erholen wird. Sie sagt auch, war schön mit dir zusammenarbeiten, Mama, mit dir zusammengearbeitet zu haben, Mama, aber ich glaube, besser funktionieren wir, wenn wir das nicht machen. Freeman sagt, stimmt, ich bin stolz auf dich, aber ich kann es nicht ertragen, mit dir mein Kommando zu teilen. Also sie sind sich einig und sie sind sich auch einig, dass Mariner jetzt von einem Sicherheitsteam in die Brick geworfen ja. wird. Und sie rufen sich noch zu, ja, Mariner sagt, ich liebe dich und ich werde weiterhin tun, was ich will.
So. Genau.
Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger und sie einigen sich ja darauf, so irgendwie vielleicht so alle drei, vier Missionen mal irgendwie dann vielleicht was zusammen zu machen, aber ja, den Rest macht sie das Programm wieder wie früher, ja.
Zumindest ein Stück weit wird hier der Reset-Button aus der ersten Staffel gedrückt, ne?
Ja.
So. Also das, was wir in der ersten Staffel als Entwicklung hatten, wird hier zurückgenommen. Aber ja noch nicht die gesamte Entwicklung. Denn zu mehreren Momenten kommen wir jetzt noch, ne? In der Brick unterhalten sich erst Mariner, Tandy und Rutherford miteinander und Tandy erzählt Mariner, dass sie und Rutherford zusammengearbeitet und erfolgreich einen seiner synaptischen Pfade umgedreht haben. Mhm. Das führt dazu, dass er Birnen wieder nicht mag. aber hier ist noch kein kompletter Reset gedrückt. Ne? Mhm. Also ein synaptischer Pfad ist umgedreht, aber Rutherford erinnert sich wahrscheinlich immer noch nicht an das, was in der ersten Staffel passiert ist.
Ja.
Ja, es hat sich also alles jetzt wieder normalisiert. Nur Bäumler fehlt.
Fällt ihnen ja dann auch nochmal ein, ne?
Genau. Und da überlegen sie sich jetzt, ah, der wird auf der Titan die Zeit seines Lebens haben.
Hm. So. Schnitt.
Schnitt. Übrigens, die Mariner in der Brick, ne, hat ja so eine Zeichnung von einem Schloss, ne?
Ja.
Das sind zwei Häkchen drauf. Ich bin gespannt, ob jetzt in jeder ersten Folge Mariner Brick landet und dann ein Häkchen mehr da ist.
Wäre ganz geil, ne?
Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ja, Schnitt zur Titan, ne? Mhm. Bei diesem Bäumler-Zitat. Die Titan befindet sich im Kampf mit zahlreichen Parklet-Schiffen, steuert direkt auf eine Anomalie zu. Auf der Brücke ist Bäumler entsetzt, kann man nicht anders sagen. Und verwirrt über Rikers Jazz-Terminologie.
Ja. Was heißt das? Was wollen wir? Was will der? Was will ja. der?
Er hatte ja in der letzten Staffel schon in der letzten Folge irgendwie klar gemacht, ab jetzt leitet er die Titan mit Jazz, ne? Also ja. Wir gehen auf Warp in 1, 2, 3, 4. Jetzt sagt er, diese Jam-Session hat zu viele Licks und nicht genug Counts. Ein Lick ist im Jazz ein Muster oder, ich habe es mir angelesen, ein Muster oder eine musikalische Phrase, die vorherbestimmt, aber offen für Interpretationen ist. Mhm. Also ein Lick kann zu einem Jazz-Solo führen.
Ja.
Und beim Count geht es eher um den Takt und die Form eines Musikstücks. Mhm. Also zu viele Licks heißt zu viel Chaos und zu wenig Ordnung.
Also, ja, schön.
Ja. Also Riker ist besessen von Jazz, das haben wir in TNG schon gemerkt, in dieser Folge mit den binären 11001001.
Ja.
Auch die bescheuerste Episodentitel jemals. Aber gut. Ja, Bäumler berichtet dann, dass die Packlets sie umzingelt haben und dann steuert Riker das Schiff in die Anomalie. Und die gesamte Besatzung erleidet eine gluonische Störung, wird gesagt.
Wo die Riker aber nur damit kommentiert, dass er es geil findet, irgendwie durch den Weltraum zu fliegen.
Ich liebe meinen Job.
Ja, genau. Was, glaube ich, Bäumler nicht so ganz fühlt.
Nee, Bäumler ist weiterhin eher entsetzt und schreit. Ja. So, damit geht diese erste Folge zu Ende.
Ja.
Was sagst du?
Gott sei Dank haben wir noch Bäumler eben doch kurz gesehen, aufgesammelt, ne? Hier. Ne? Was sage ich? Also tatsächlich hatte ich so ein bisschen damit gerechnet, nach dem, was man ja so gehört hat, jetzt auch in den Interviews und so, hatte ich so ein bisschen damit gerechnet, dass wir vom Look and Feel, naja, nicht vom Look, nee, dass wir vom Storytelling so ein bisschen was anderes sehen werden. Aber eigentlich, unterm Strich, macht diese Serie genau da weiter, wo sie aufgehört hat. Also ich finde, dass sie wirklich ohne einen spürbaren großen Cut vom Konzept her genau da weitermacht, wo sie in der letzten Staffel aufgehört hat. Und ich finde das gut. Also das macht sie sehr konsequent und sehr gut weiter. Mhm. Es ist wieder eine sehr abgedrehte Story, ne? Also es ist, du hast ja eben schon gesagt, wenn du halt irgendwem erzählst, was in dieser Storyline passiert oder ne, was in Star Trek so passiert, der Star Trek nicht kennt, dann denken alle so, warum guckst du den Scheiß so, ne? Aber genau, also es ist wieder eine sehr abgedrehte Story. Der Witz funktioniert wieder ziemlich gut so für mich. Also ich habe durchaus zwischendurch gelacht, habe natürlich 90% der Anspielungen nicht verstanden. Das hat für mich die Story aber nicht schlechter gemacht. Also ich habe habe die Folge wirklich mit Freude geguckt, habe sehr viel Spaß damit gehabt und habe mich wieder sofort sehr wohl gefühlt. So. Mhm. Der einzige Haken, den hast du eben schon mal so durch die Blume angesprochen, der einzige Haken ist, oder was heißt Haken, aber was ein bisschen schade ist, ist, dass Bäumler halt als Gegenspieler von Mariner oder Gegenpart oder ne, also Anspielpart oder wie auch immer du es nennen willst, nicht da ist. Das heißt, also ich finde tatsächlich auch Mariner funktioniert ein bisschen besser, wenn Bäumler irgendwie in der Nähe ist und sie hat ja jetzt auch gar nicht so die tragende Rolle. Also klar war sie irgendwie viel am Start, aber es war jetzt keine pure Mariner-Geschichte. Also sie hatte ja schon irgendwie so ein bisschen das Ziel, die Geschichte, die Beziehung zwischen Mariner und ihrer Mutter so ein bisschen aufzuarbeiten, beziehungsweise halt dann am Ende mit einem guten Gefühl so ein bisschen den Reset-Button drücken zu können. Ne? Ja, das fand ich so ein bisschen schade, aber ja, also vielleicht ist das so ein bisschen auch das, was jetzt vielleicht mit übergreifendem Handlungsbogen gemeint ist, also dass jetzt vielleicht so ein bisschen diese offenen Fäden aus der letzten Staffel noch irgendwie zugemacht werden, aber ja, es hat mich nicht weniger unterhalten. Also ich finde, die zweite Staffel hat spektakulär angefangen, ähnlich spektakulär wie die letzte geendet ist und ich hab Bock. Also ich fühlte mich gut unterhalten.
Ja. Ich würde sogar noch was hinzufügen. Also ja. Ich finde auch, dass Bäumler noch ein bisschen fehlt.
Ja.
Aber er wird da kommen. Ne?
Ja, es ist davon auszugehen, ja.
Ich finde aber auch, dass diese Episode noch ein Stück mehr macht, als in der ersten Staffel gemacht worden ist. Das heißt nicht, dass sie besser ist als jede Episode der ersten Staffel.
Ja.
Ne? Also gerade wenn wir das Ende der ersten Staffel angucken, da ist natürlich
großes Tennis. Also die letzten,
unfassbar gute Episoden.
Die letzten, drin. Die letzten drei, ja. Ne, die waren richtig weit vorne. Ja.
Aber sie versuchen hier noch was anderes und finde ich zwei andere Sachen. Erstmal versuchen sie ein allgemeines Thema zu formulieren, was sich in allen Handlungssträngen wiederfindet. Das hat Star Trek immer mal wieder versucht, auch nicht immer mal wieder geschafft, aber hier schaffen sie es, finde ich. Also ich finde, dieses Thema ist, du bist nicht authentisch und missbrauchst deine Autorität. Ne?
Mhm.
Also diese zwei Punkte, das machen Mariner und Freeman beide.
Mhm.
Ne? Sie sind nicht authentisch und missbrauchen ihre Autorität. Tandy sagt Rutherford, du bist nicht authentisch und sie missbraucht ihre Autorität ihm gegenüber.
Ja, ja und auch quasi ihre Autorität als Ärztin. Ne? Also sie sagt ja auch,
genau. Ich
bin eine fürchterliche Ärztin. Also sie ist ja sehr, sehr selbstkritisch, nachdem sie irgendwie versucht hat, ihn zu manipulieren, obwohl das ja eigentlich nur ein stummer Schrei nach Liebe war.
Oh, sehr schön. Und aber das Letzte ist auch noch, auch Ransom, also Ransom ist nicht so richtig sein authentisches Selbst. Gut, Ransom ist er selbst, aber
naja,
er hat zumindest auch eine Ausrede.
Ja.
So, ne? Also weil er gerade halt diese Strange Energies abbekommen
hat.
Ich finde, das ist einerseits eine Verbesserung, die diese Episode hier zur ersten Staffel macht, wo das oft nicht der Fall war, dass du wirklich versucht hast, ein Thema durchzuziehen. Und das aber auch subtil machst, nicht so total on the nose dir aufgedrückt wird.
Ja, stimmt.
Und das Zweite, finde ich, Lower Decks bezieht sich jetzt auch auf sich selbst.
Stimmt.
Das hat sie in der ersten Staffel noch nicht gemacht.
Ja, stimmt.
Und hier geht es um Jennifer und wir haben aber auch ganz viele Anspielungen an Second Contact, wie oft ich irgendwie gedacht habe. Ja, und das haben wir auch in Second Contact schon gehört. Und Gary Mitchell kam in Second Contact vor. Und das, da ist, also auch Mariner macht irgendein krasses Ding bei einem Second Contact und wird am Ende in die Brick geworfen. Ne? Also im Endeffekt ist das genau die Struktur, die Second Contact auch hatte.
Ja, stimmt. Das ist,
wir haben hier ganz, ganz viele Anspielungen an den Pilotfilm.
Ja. Eine große selbstreferenzielle Show, so. Das stimmt, ja.
Und deswegen finde ich schon, dass hier nochmal was Neues versucht worden ist gegenüber der zweiten Staffel und dieses Neue hat auch funktioniert und ich bin jetzt noch gespannter, wie denn der Verlauf dieser zweiten Staffel sein wird.
Ja, total. Also, ne, also ich meine, wenn sie jetzt schon anfangen, quasi so Running Gags einzuführen, was ja jetzt funktioniert, das könnte nochmal eine ganz andere Qualität bekommen, ne? Also ist eine spannende Beobachtung, die mir gar nicht, also mir ist schon aufgefallen, dass es halt Referenzen an die erste Folge gab, aber mir ist gar nicht so bewusst geworden, dass das quasi ja was Neues ist, ne? Also dass sie damit ja noch gar nicht so richtig arbeiten konnten.
Ja.
Und das fände ich auf jeden Fall auch ziemlich cool, weil ich ein großer Freund bin von Running Gags. Und, mal gucken, wie es funktioniert. Ja.
Ich habe große Lust und ich hoffe, ihr auch.
Ja.
Und ich hoffe, ihr nennt jetzt diese ganzen Sachen, die wir jetzt noch nicht erkannt haben. Schreibt sie in die Kommentare und ich freue mich dann, in der nächsten Folge die alle anzuführen. Eine Sache hatten wir eben übrigens im Feedback noch vergessen. Das war nämlich eine Korrektur zur letzten Folge.
Stimmt, ich erinnere mich dunkel, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Was war es denn?
Und die könnten wir dann noch zumindest jetzt noch nennen, denn ich hatte gesagt, dass Paul F. Tompkins im Triple Short Track.
Ach ja, war. Genau. Ja, richtig. Ja.
Paul F. Tompkins, über den Tony Newsom immer wieder redet, weil sie mit ihm mehrere Podcasts hat. Das hatte ich aber falsch abgespeichert. Das war nämlich nicht Paul F. Tompkins, schreibt Stefan bei uns in den Kommentaren, sondern H. John Benjamin. Paul F. Tompkins war aber in Star Trek, der hat nämlich den Vogelpsychiater in Lower Decks gesprochen. Auch der kommt offensichtlich ja diese Staffel wieder vor. Ich meine, wir haben ihn auch im Trailer gesehen kurz.
Ja. Und Tony Newsom macht irgendwas mit dem, ne? Irgendein Podcast oder
irgendwas. Den offiziellen Star Trek Podcast.
Ah,
so. Moderiert sie mit ihm zusammen.
Aber genau, aber das stimmt, das war eine Information, die hatten wir eben schon, die hatten wir das letzte Mal schon gedroppt, nur dass der Menschenfalscher war.
Genau.
Ja. Genau. Okay, haben wir das auch noch richtig gestellt. Eine Richtigstellung am Ende, sehr schön.
Perfekt. So. Dann würde ich sagen, können wir rausgehen und genau. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ihr seid wieder dran, jetzt an dieser Stelle, ja. Wir freuen uns sehr, uns zu lesen auf discoverypanel.de und hören uns in der nächsten Woche bei der nächsten Folge Lower Decks. Soll man schon sagen, ja. Wie die heißt?
Bestimmt.
Keyshawn, His Eyes Open.
Ah ja, genau. Keyshawn, His Eyes Open, ja.
Yes. Also,
wir werden Karl Tart hören.
Ja, das scheint.
Wenn ihr wissen wollt, wer Karl Tart ist, hört unsere letzte Folge.
Wow. Wir werden auch immer selbstreferenzieller. Toll. Ja, nach über 300 gut, Folgen ist das gar nicht so schwer.
Aber über 300 Folgen jetzt? Ach du Stand, okay.
Ja, 300 Folgen, ja. Toll, oder?
Juhu. Na dann. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.